Ja, und damit herzlich willkommen wieder mal zu einer Runde Datenkanal.
Genau, herzlich willkommen auch von meiner Seite. Am Mikrofon ist der Jens Kubizil.
Genau, und ich bin der Jörg Sommer, hallo.
Genau, und wir machen zusammen den Datenkanal, wie die meisten von euch hoffentlich wissen. wir treffen uns quasi alle 4 Wochen donnerstags hier an diesem schönen Sendeplatz im Radio OKJ und erzählen interessante Geschichten über IT, Daten, Kanäle und verschiedene andere Sachen, glaube ich.
Technik und was alles so dran hängt.
Ja, Technik, die begeistert.
Ja, beziehungsweise versuchen wir für die Begeisterung zu sorgen.
Genau. Ja, und richtig. Ansonsten kann man uns auch manchmal nachhören an verschiedenen Stellen.
Ja, manchmal, beziehungsweise immer. Die Sendungen, die bisher alle gelaufen sind, sind auch verfügbar. Und zwar haben wir uns zum Namen der Sendung passend die Adresse datenkanal.org gesichert. Und dort sind dort ist einfach das Archiv, das Verzeichnis der vergangenen Sendung. Dort könnt ihr auch noch Informationen, also Notizen zu den Sendungen nachlesen. Oder dann auch weitergehende Infos. Also wir haben dort noch so ein paar Sachen eben, wie zum Beispiel auch den Live-Chat, den wir hier mitlaufen haben.
Genau. Also der Jörg hat es beim letzten Mal schon erzählt und bewundernswerterweise eingerichtet. Datenkanal.org/mx.
Genau.
Da landet man an der richtigen Stelle, nämlich bei der Matrix.
Bei der Matrix, in der Matrix.
In der Matrix landet man dann. Genau, und kann dann mit uns reden. Ja.
Sich entweder hier live an der Sendung beteiligen. Das ist die eine Möglichkeit, dass ihr einfach jetzt direkt die Adresse datenkanal.org/mx ansteuert und uns in der Sendung begleitet, sprich irgendwelche Informationen uns noch mit zukommen lasst oder auch Kommentare, Richtigstellungen und diverses anderes, was euch im Prinzip jetzt im Rahmen der Sendung einfällt oder auch über die Sendung hinaus. Also wir sind dauerhaft in dem Matrix-Raum, wie so dieses Gebilde heißt, anwesend und ihr könnt uns und auch verschiedenen anderen Zuhörern Nachrichten zukommen lassen und könnt da auch Themen anregen, Informationen mitgeben zur vergangenen Sendung, vielleicht auch was schon etwas weiter in der Vergangenheit liegt, wenn ihr die Folgen nachhört oder aber eben auch zu der aktuellen Sendung. Das hat in der Vergangenheit auch oft funktioniert, dass ich dann im Nachgang zu einer Sendung, wenn sie dann online verfügbar war zum Nachhören per Podcast, dass dann auch sich entsprechende Diskussionen noch ergeben haben. Und wir dann noch über einige Themen intensiver sprechen konnten, nochmal einige Informationen auch nochmal ausbauen konnten.
Genau, also deswegen ist es durchaus empfehlenswert, mal mit reinzuhören und reinzukommen in den Raum.
Genau, und gerne auch zu bleiben.
Richtig. Und ich glaube, weil ich gerade schon reinhören gesagt habe, denkst du, dass es eigentlich möglich wäre, dass man die Sendung auch live in den Kanal in den Raum reinstreamt? Oder?
Ja, theoretisch ist das auch möglich. Das hat man wenigstens erstmal so theoretisch geprüft, aber ich würde fast sagen, dafür wird man seinen eigenen Raum aufmachen.
Okay.
Also, dass man nicht unbedingt alle Leute, die dort anwesend sind, erstmal dadurch verkrault, dass man ihnen jetzt in die Sendung zwangsweise aufdrückt. Denn was wir auch schon mitbekommen haben von vielen Hörern, ist, dass sie einfach dieses zeitunabhängige Hören mögen. Sprich, wer heute nämlich 14 Uhr auf Arbeit ist, wer einfach da nicht die Möglichkeit hat, die Sendung live zu verfolgen, für den ist es ein angenehmes, einfach innerhalb seines Lieblings-Podcast-Programms einfach unseren Podcast zu abonnieren. In diversen Podcast-Programmen sind wir auch zu finden, eben unter Datenkanal. Und dann bekommt ihr die Sendung immer, wenn wir sie veröffentlichen, nachgeliefert oder über das Programm mit angezeigt und können dann die Sendung so hören, wie ihr wollt, sprich auch mit erhöhter Geschwindigkeit oder mit Pausen zwischendrin. Das macht eben das heutige Hören von Radio oder eben Podcast wesentlich angenehmer.
Genau, das schöne sogenannte zeitsouveräne Anhören.
Ja, eigentlich bringt dieser Begriff zeitsouverän sehr schön auf den Punkt. Und genau, also an der Stelle, das sind die Möglichkeiten, wie ihr uns hören könnt oder eben alternativ ganz klassisch auch über das Radio. Und zwar haben wir dann nochmal eine Ausstrahlung der Sendung am kommenden Sonnabend jetzt oder am ersten Sonnabend im Monat wieder bei Radio Lotte. Also wir haben mittlerweile zwei Rundfunkanstalten, die uns ausstrahlen, der Radio OKJ hier in Jena und Radio Lotte in Weimar, die dann am ersten, Radio Lotte am ersten Sonnabend im Monat immer um 19 Uhr oder eben bei Radio OKJ alle vier Wochen, den Donnerstag ist das die Live-Sendung oder der Samstag die erste, einfach die Wiederholung. Genau. Richtig.
Genau, damit haben wir doch alles soweit abgeklappert, was an.
Genau, wieder mal für die Leute, die spontan reingesprungen sind ins Programm, die denen die Möglichkeit gegeben, uns weiter zu hören, weiter zu verfolgen. Und an der Stelle, genau, also von Orga-Themen habe ich diesmal eigentlich nichts groß.
Was mir gerade einfällt, also ich hatte mal vor langer Zeit bei Libera.p so ein Account eingerichtet. Aber den dann nie, also ich glaube, wir haben ihn einmal in der Sendung erwähnt und dann quasi nie wieder.
Ja.
Vor 9 Monaten, 7 Monaten war das.
Ja.
Also ja, wie gesagt, also das, wenn ihr also Lust habt, uns irgendwie auch finanziell zu unterstützen, könnte man das bei Libera.p machen. Da gibt es also einen Datenkanals-Account, libera.p.com/datenkanal. Und da kann man quasi so wöchentlich ein paar Cent quasi spenden. Also wie gesagt, wenn ihr Lust habt, macht das. Und ja, das fiel mir jetzt gerade nur ein. Kann
sehr
man
schön.
An der Stelle mal mit erwähnen. Vielleicht ergibt sich dann doch noch die Möglichkeit, den einen oder anderen Cent mitzubekommen. Und dann kann man auf einen größeren Server umziehen. Also das ist ja in der Tat etwas, was ich so schon seit einiger Zeit vorhabe. Also bisher liegt ja der Datenkanal beim Rechner unseres Bekannten. Hallo Thomas.
Hallo.
Und der war also dankenswerterweise bereit, uns da Serverplatz zu spendieren. Und mittlerweile sind wir jetzt gerade ja an der 85. Sendung. Das heißt, es gibt da 85 mal 3 Dateien ungefähr, die rumliegen, die also im größten Fall so um die 100 Megabyte groß sind. Und also insgesamt mittlerweile weit über 20 Gigabyte Platz auf seinem Server einnehmen. Und er hatte uns vor einiger Zeit mal darum gebeten, ob wir uns einen anderen Platz suchen könnten, weil wir sozusagen mittlerweile einen essentiellen Teil seines Servers einnehmen. Zumindest was den Plattenplatz anbetrifft. Und ich habe auch schon was vorbereitet quasi, aber ich muss halt nur noch den Umzug, also ich muss mal den Schalter umlegen. Also ich muss nochmal prüfen, die Installation und den Schalter umlegen. Aber das ist sowas, was ich irgendwie mache ich irgendwann, wenn ich mal Zeit habe, irgendwo stehen habe und ich denke halt auch da auch einfach nicht dran.
Genau, also insofern wäre der Weg über Libera.pay eine nette Sache, um da uns in dem Sinne zu unterstützen.
Genau, weil denen muss ich dann effektiv Geld bezahlen.
Ja.
Und das regelmäßig und überhaupt. Und ja.
Genau. Also, in dem Sinne, die neue Sendung, dann können wir auch uns heute gleich in das Thema stürzen.
Was haben wir denn eigentlich als Thema? Haben wir uns schon was ausgedacht oder müssen wir noch drüber nachdenken?
Nee, wir hatten schon im Vorfeld eine Entscheidung getroffen, also
Wahnsinn.
Vor 14 Uhr.
13.59 Uhr.
Ja, richtig. In der letzten Minute haben wir dann noch ausgeknobelt mit Schnick, Schnack, Schnuck, welches Thema denn heute drankommen wird. Und zwar hat gewonnen dieses Mal das Thema JIT. Wir haben das öfter schon erwähnt. JIT, Git, diverse Aussprachen für dieses Versionsverwaltungssystem. Erfunden oder gibt es ja jetzt schon seit über 15 Jahren. Und es hat sich auch wirklich sehr, sehr stark durchgesetzt, sehr verbreitet, weil es, glaube ich, einerseits durch den Linux-Kernel eine sehr starke Popularität erreicht hat und natürlich auch mit dem Linux-Kernel einen sehr starken Antrieb für gute Entwicklung hatte. Denn das, was da der Linux-Kernel selbst war ja auf Suche in dem Sinne nach einem Versionsverwaltungssystem.
Warum das eigentlich? Hatten die sowas nie?
Doch, hatten sie, aber eben auch mit so ein paar Sachen, die nicht so richtig ihnen gefallen haben. Okay. Bis dahin, dass sie dann auch mal bei, jetzt fällt mir der Name nicht ein, bei einem System gelandet waren, was so halb offen war.
Meine Gedanken kreisen um BitKeeper und BitLocker, aber ich glaube, das war beides. Also BitLocker ist die Verschlüsselung unter Windows, glaube ich. Aber BitKeeper...
Also Perforce war es auch nicht. BitKeeper könnte es gewesen sein.
Ja, kann das sein.
Ursprünglich hat der Linux-Kernel ja mal ganz einfach angefangen, dass man einen Quellcode auf der Festplatte liegen hatte und man hat einfach den dann regelmäßig in einem Archiv zusammengeschnürt, sprich ein TAR gebildet. Und die Änderungen wurden einfach per E-Mail ausgetauscht als sogenannte Patches. Dass man da einfach das gängige Datenformat genutzt hat, um Änderungswünsche, Änderungen an Dateien zu übertragen. Passend dazu war einfach bei E-Mail auch noch die Kommunikation möglich, dass man dann darüber diskutieren konnte, hier in der Zeile ist das und das nicht in Ordnung oder pack doch mal diese und jene Sache noch dazu. Und das sind so ein bisschen ja auch die Beweggründe, weshalb man ein Versionsverwaltungssystem haben will, dass man einerseits Änderungen irgendwie austauschen kann, Änderungen auch dokumentieren kann. Das ist das, was in diesen ganz Anfangszeiten halt ja auch nicht passiert ist, sondern da ist dann einfach immer nur regelmäßig eine neue Version erschienen.
Na gut, man könnte doch auch einen Changelog nebenbei mitführen. Man kann ja sozusagen immer, wenn man das mal aktualisiert, schreibt man 3 Zeilen ins Changelog rein und dann passt das doch auch. Oder wo ist das Problem?
Zweierlei. Also das Changelog orientiert sich ja eigentlich eher an dem Anwender und damit möchte man ihm eine Liste von Änderungen mitgeben, die für ihn von Bedeutung sind. Die Dokumentation der Änderungen am Quelltext oder allgemein an den Dateien verfolgt ja meist das Ziel, den Änderungsinhalt und Änderungshintergrund zu dokumentieren. Dass man da beschreibt, was ist das Ziel der Änderung, warum hat man das gemacht, warum hat man sich vielleicht für diese und jene Wege entschieden und da ganz konkret auf diese Änderungen eingeht. Nach außen hin will man eigentlich vielleicht nur signalisieren, wir haben diesen und jenen Bug gefixt. Intern innerhalb so eines Änderungsbeschreibung würde man eher sagen, wir haben hier an dieser Stelle die Verzeichnisstruktur geändert oder wir haben die Art und Weise, wie die Datei geöffnet wird, verändert. Das ist für Nutzer des Gesamtsystems meist irrelevant. Das wäre viel zu detailliert und dementsprechend würde so ein Changelog dann keiner mehr wirklich lesen.
Okay, aber auf der anderen Seite könnte man sagen, wenn man jetzt bei diesem E-Mail-System ist, dann kann man es auch in seiner E-Mail-Historie nachgucken und sehen, was da passiert ist. Oder?
Genau, könnte man.
Ich versuche erstmal diesen Gedanken auszureden, dass man so ein System überhaupt braucht, weißt du?
Ja, genau. Aber auch diese E-Mail-Historie ist weitaus umfänglicher als das, was man am Ende dann umsetzt. Also die Diskussion, die zu irgendwas führt. Und es fehlt letztendlich dann auch die Verknüpfung zwischen der E-Mail und der Änderung im Quelltext. Das ist einfach dann das Schöne, was allgemein so ein Versionsverwaltungssystem ja mit sich bringt, dass man an der Stelle dieses Ganze kompakt hat. Denn man hat sowohl die Änderungshistorie als auch die Dokumentation und eventuell davon abgehend verschiedene Verweise. Also da ist einfach das zentrale Element die Historie in dem Versionsverwaltungssystem, aber nicht irgendwie die Historie ausgelagert in, ich sag jetzt mal, so eine Mailingliste oder wo man auf so Mailinglistenarchiv verweist.
Ja, ich hatte jetzt gerade noch so nebenbei geguckt, weil das so diese Ideen gibt es ja schon längere Zeit. Ja. Sowas zu machen ist jetzt nichts, was jetzt mit dem Linux-Kernel quasi gekommen ist. Und ich habe mich gerade so gefragt, wann so die ersten solchen Systeme es gegeben hat. Und mein erster Versuch war jetzt sozusagen bei CVS. Aber dann erinnerte mich der CVS-Artikel, dass es noch so einen Vorgänger gab, nämlich RCS, das Revision Control System. Und da wird hier gesagt, dass es 1982 ins Leben gerufen worden ist. Hm. Und also ich kann mich erinnern, dass ich auch irgendwie nochmal mit RCS irgendwie gearbeitet habe, aber so nur kurz. Hm. Und CVS war dann schon das damalig moderne System. Also wo dann irgendwie, also wenn ich mich richtig erinnere, wurden diese Versionen irgendwie mit Komma, also Dateiname, Komma, Versionsnummer markiert. Oder täusche ich mich da jetzt?
Na, also das Schwierige, ich will jetzt nicht gerade sagen Schlimme, aber das Schwierige an CVS war, dass die Dateien einzeln versioniert werden konnten und man dann darüber so Gebilde machen konnte, die dann irgendwie diese Version zusammenfassten. Und ich selbst habe mal ein bisschen mit CVS gearbeitet und bin da genau auch über solche Sachen gestolpert, dass diese Versionsknoten irgendwann nicht mehr sich so wirklich durchsteigen ließ, beziehungsweise sich überhaupt nicht mehr aufknoten ließ und das Einzige war wegschmeißen und mit irgendeinem vorigen Zustand, der mal irgendwie festgesetzt wurde, dann wieder anzufangen und von da aus nochmal neu zu arbeiten. Mhm. Das ist so ein bisschen auch wirklich eine Denkweise, denn das, was ich heute auch mit in dieser Sendung mit sagen wollte, es gab ja mit nach CVS noch SVN als Entwicklung und da hat man mit dem Slogan gearbeitet, CVS done right. Also SVN war nochmal CVS ordentlich gemacht. Und genau darüber hat sich ja der Entwickler, der Erfinder von JIT auch drüber aufgeregt. Linus Torvalds hat gesagt, diese ganze CVS-Idee, was da so alles drin steckt an der Arbeitsweise, ist Blödsinn. Also das ist einfach nichts, was man irgendwie gerade rücken kann, sondern das muss komplett neu überdacht werden. Mhm. Und das ist auch wirklich passiert, denn so im Vergleich, also bei SVN bin ich noch etwas trittsicherer als bei CVS, wie da die Interna sind. Bei SVN ist es so, dass auch die interne Repräsentation, also die Abspeicherung der Änderungen, waren auch tatsächlich Diffs. Dort lagen die Diffs richtig vor in einem Verzeichnis und man hat immer den letzten Zustand gehabt und konnte dann dementsprechend in ältere Versionen anhand dieser Zwischendiffs rekonstruieren. Und SVN hatte damals auch so eine Geschichte, dass eigentlich so alles in diesem Repository zusammengefasst war und man hat Tags, also Marken oder verschiedene Zweige nur als Unterverzeichnisse aufgefasst und trotzdem bewegte sich alles in einem großen Raum, sag ich jetzt mal, in einem großen Verzeichnis, bei dem kontinuierlich die Zahlen weiterzählten und damit hat JIT dann wirklich auch gebrochen. Also das ist das, was JIT nochmal auch auf der Bedienerebene sehr hat von alten Herangehensweisen verändert und hat dadurch auch ganz andere Möglichkeiten gebracht. Also das sind so verschiedene Sachen, auf die wir danach mit eingehen werden, dass JIT einfach in der Art und Weise, wie es intern arbeitet, finde ich, sind da echt geniale Ideen dabei. Aber auch in dem Sinne naheliegend, für wenn man das betrachtet, für die Leute, die es gemacht haben. Und auch von der Bedienungsart und Weise hat sich vieles verändert.
Und ich kann mich auch erinnern, dass der Umstieg von ich war quasi so ein langjähriger Subversion-Nutzer. Und der Umstieg zu Git, also die Denkweise bei Git ist halt wirklich zum Teil anders. Und das bereitete mir damals doch durchaus einiges Kopfzerbrechen da. Also zumindest, also ich fand damals auch die Befehle, die es da gab, nie unbedingt, also entsprach nicht meiner Logik. Ja. Also da gab es dann halt auch so ein paar Sachen, die ein bisschen schwierig waren, die sozusagen nachzuvollziehen. Also für mich war sozusagen Subversion immer noch intuitiver benutzbar.
Ich Ich würde auch sagen, Subversion, also SVN, ist von der Entwicklungsebene auch einfach eins davor. Das ist schon alleine der Unterschied zwischen einem zentralen System und einem dezentralen System. Das ist bei JIT, hat man nämlich auch wieder mit dieser Denkweise gebrochen und hat gesagt, alle Repositories sind gleichberechtigt. Die sind alle genauso ausgestattet von der Funktionalität und können gleich auf die gleiche Art und Weise arbeiten. Bei SVN war es wirklich so, man hatte den Surfer und man hatte die Clients. Also dass man seinen Checkout gemacht hat, hat dort gearbeitet und die Struktur auf dem Client war in den Arbeitsverzeichen eine andere als auf dem Surfer. Und bei JIT ist das gleich. Bei JIT kann sowohl kann jeder Client auch Surfer sein. In dem Sinne ist es günstiger, davon zu sprechen, kann in dem Sinne eine Quelle sein von Informationen, aber in dem Sinne auch einer, der sich Informationen holt oder einem, den in dem Sinne Informationen gebracht werden. Und das fand ich auch schon in der Denkweise schwierig damals zu verstehen, dass man den Surfer dann am Ende nur durch eine logische Kennzeichnung, so ein bisschen, dass man halt genau diesen einen zum Surfer benennt, dass man das Ding so bezeichnet, aber technisch gesehen ist er nichts anderes als alle anderen auch.
Genau. Geht quasi noch ein Schild dran geklebt, du bist jetzt ein Surfer.
Und das ist, also würde ich auch sagen, dass bei Git generell so, dass man viel sozusagen mit Schildern arbeitet, die man dran klebt und sagt, du bist jetzt sozusagen Revision XY oder du bist Master und du bist irgendwie Branch A und du bist irgendwie Release Version 0815. Aber sozusagen, es ist quasi nur ein Schild, was quasi irgendwie noch mit hochgehalten wird, aber mehr ist da nie.
Da hat JIT einfach sehr viel auf so ein abstraktes Niveau gehoben. Ja. Man kann zum Teil auch sagen, so ein mathematisch oder informatikwissenschaftliches Niveau, weil es einfach Dinge weg eben abstrahiert hat. Und das markanteste Beispiel ist einfach, dass ein Stand oder viele der Objekte im JIT einfach gekennzeichnet sind durch ihre Prüfsumme. Man hat sich damals für einen SHA-1, glaube ich, entschieden gehabt und hat dann einfach gesagt, wenn wir über ein Objekt reden wollen, dann nennen wir das Objekt, wie seine Prüfsumme lautet. Und an der Stelle hat man einfach eine sehr allgemeine Beschreibung gefunden, mit der man aber im Allgemeinen nicht arbeiten will. Und deswegen hat man angefangen und hat überall Zettelchen hingeklebt.
Genau. Und weil du das mit diesem abstrakt einen Ansatz gerade angesprochen hast, es gibt so einen, glaube ich, recht legendären Tweet, wo jemand gesagt hat, Git wird einfacher, wenn man erstmal diese grundsätzliche Idee verstanden hat, dass die Branches, also homeomorphe Endofunktoren sind, die Untermannigfaltigkeiten auf dem Hilbertraum abbilden. Und also da werden bei manchen die Ohren klingeln, die das noch nie gehört haben, das ist quasi so ein Rauschen. Bei den Leuten, die ein bisschen mehr, also tiefer in der Mathematik stehen, also ein Homeomorphismus, Endofunktor und so weiter, das sind alles so mathematische Begriffe, die werden sich was darunter vorstellen können. Allerdings wird es immer schwer werden, das sozusagen zusammenzubringen. Also diese Aussage an sich ist halt so ein bisschen spaßig gemeint, das ist quasi nur zusammen, also ein paar wichtig klingende Begriffe zusammengewürfelt, aber sozusagen es gibt keine innere Bedeutung sozusagen. Aber es klingt erstmal recht nett. Wenn man sozusagen mit Git arbeitet, könnte man auch das Gefühl haben, dass man erstmal in so einer eher abstrakteren Welt unterwegs ist. Und das daran muss man sich halt auch entsprechend mitgewöhnen. Aber vielleicht, also du hast ja schon vorhin noch mal ein bisschen, warst du bei diesem Entwicklungsprozess stehen geblieben und gesagt, da hast du gesagt, dass das beim Kernel ist ja so, dass man sich per Mail austauscht. Und wenn man jetzt sozusagen Änderungen hat, dann will man gerne irgendwie so eine kurze Beschreibung dazu haben. Ist das denn genau so alles, was es an Motivation gibt, so ein Versionsverwaltungssystem zu haben, oder gibt es da noch mehr Motivation, warum man überhaupt generell ein Versionsverwaltungssystem haben will? Ist egal, ob es jetzt Git heißt oder Subversion oder wie auch immer.
Also echt, ein entscheidender Punkt ist wirklich diese die Historie, weil es wirklich hilfreich ist, auch Zustände unterscheiden zu können. Und das nicht im Sinne von, guck mal in ZIP-Archiv so und so oder in Verzeichnis XY, sondern auch elegant damit arbeiten zu können, zum Beispiel das Ganze auch durchsuchen zu können, dementsprechend dann auch noch andere Kennzeichnungen mit einfügen zu können. Aber bringt zum Beispiel dann JIT, also das gab es auch vorher schon bei SVN und anderen Systemen, aber dass man zum Beispiel auch damit Veränderungen halt besser vornehmen kann. Also gut, nee, bei SVN war genau das ein Nachteil, dass man die Historie selber nicht verändern konnte. Das ist das, was bei JIT dann aufgebrochen wurde. Und dass man die Art und Weise einfach nur als eine frei gewählte Kette von Änderungen ansieht und die natürlich auch umstellen kann.
Hm. Wobei, und also auch bei Subversion konnte man die Historie verändern, meiner Erinnerung nach. Also man konnte auf dem Server, also diese, was du vorhin angesprochen hast, diese Diffs, also ich kann mich erinnern, dass man das, also zumindest, sag mal so, ich meine mich erinnern zu können, dass man aus dieser Datenbank quasi einzelne Sachen rausnehmen konnte und auch sozusagen die Historie quasi nochmal neu schreiben konnte. Also gerade so, wenn du jetzt irgendwie eine Passwortdatei eingepflegt hattest aus Versehen oder irgendwas anderes, war es durchaus möglich, da was rauszuzerren und das nochmal neu quasi neu indexieren zu lassen, sag ich mal in Anführungsstrichen. Und insofern, also es ist nicht mehr so einfach wie heute mit Git vielleicht, aber ich glaube grundsätzlich ging das auch nach meiner Erinnerung.
Also es ist halt, ich glaube, das ist so eine akademische Frage, wie man es versteht. Mit diesem SVN-Admin konnte man dann sozusagen das Ganze filtern, so ein bestehendes Repository, und hat praktisch damit ein neues erzeugt. Mhm. Wenn man diesen Zustand also wenn man an einem öffentlichen Repository solche Änderungen vorgenommen hat, dann hätte das, glaube ich, auch mit diesen Clients ziemlich viele Schwierigkeiten geben können. Das ist das, was man heutzutage ja auch bei JIT hat. Wenn man versucht, einen Master zu verändern, den Hauptzweig zu verändern, dann gibt es ja auch alle möglichen Warnungen, beziehungsweise gibt es auch bei einem derartigen Aktualisierung beim Client die entsprechenden Konflikte. In gewissen Rahmen, also man möchte letztendlich auch irgendwo auch mit dieser Historie arbeiten können, um eventuell solche Probleme zu beheben, wie du jetzt gesagt hast. Man hat eine lizenzrechtlich geschützte Datei eingefügt oder eben Passwörter ungewollt einfach mit reingebracht. Und es hat einerseits eben diesen dokumentierenden Charakter, so ein Versionsverwaltungssystem, aber eben auch so eine Art, es sollte eine Erleichterung schaffen, wie man auch diese Stände verteilt. Es fängt schon alleine nur an, wenn man seine, Doktorarbeit schreibt oder irgendeinen Text verfasst und sitzt an unterschiedlichen Rechnern. Oder es arbeiten unterschiedliche Personen an dem Dokument mit. Dann möchte man irgendwie auf angenehme Art und Weise die Daten zwischen beiden synchronisieren, ohne dass man irgendwelche E-Mails hin und her schickt mit der Anleitung eben zuerst musst du das reinpacken und dann musst du das reinpacken, sondern das sollte wirklich auch die Technik mit lösen. Und insofern ist halt so ein Versionsverwaltungssystem wirklich ein System, was einen Erleichterungen bringt. Bis dahin, dass man auch sogenannte Haken hat, solche Hooks, an denen man auch Skripte richtig einbinden kann. Das war schon bei Subversion so der Fall, dass man bei einer Aktualisierung auf dem Server konnte man diese Änderung an die Mailingliste schicken mit entsprechenden auch weitergehenden Sachen im Build-System auslösen. Man konnte dann automatisch Bugs schließen in einem Bug-Tracker und verschiedene Sachen. Also das ist das, was vielfach an diesen Tätigkeiten dranhängt, wenn man sie manuell ausführt.
Genau. Und ich meine, das sind aber auch in der Tat so die Punkte, die es wirklich sinnvoll machen, so ein System einfach auch zu haben. Also ich hatte jetzt gerade so nochmal ein bisschen rumgesucht. Und in der Tat sozusagen das älteste System ist von 1972 sogar, also schon fast vor 50 Jahren, entwickelt worden, SCCS. Also das sieht man quasi auch sozusagen mit dem Beginn von breiterer Softwareentwicklung, hat man das in der Tat auch erkannt, dass es sinnvoll ist, so ein System zu haben. Und aus den diversen Gründen, die du jetzt auch schon geschildert hast. Also das gibt da durchaus eine Notwendigkeit. Und ja, und wie gesagt, mein Einstieg war mal irgendwie mit CVS, aber das war nur so im Ansatz. Also ich habe in einem Projekt da mal mit SVS arbeiten dürfen. Und dann kam sozusagen nach meiner Erinnerung sehr schnell Subversion. Also und dann habe ich wirklich sehr, sehr lange Subversion eingesetzt und das auch eigentlich gerne eingesetzt. Und ich meine, auch das hatte Limitationen. Also und das ist aber halt wie immer so, man arbeitet sich dann sozusagen um diese Limitation herum. Also es ist irgendwie, funktioniert das ohne Probleme, weil man eben weiß, wo es so die Haken und Ösen sind. Und das ging und dann 2005, das hast du gesagt, dann kam Git auf. Und also was mich bei Subversion halt gestört hat, war die Tatsache, dass du quasi immer eine Verbindung zum Server brauchtest. Und wenn ich da irgendwie, ich sag mal, meine Idee ist erstmal sozusagen kleine Commits zu machen, also nicht irgendwie einen Tag lang an irgendeinem Projekt zu arbeiten und am Tagesende mache ich dann sozusagen einen großen Commit, sondern ich mache halt irgendwie einen logisch in sich zusammenhängenden Commit, der wo vielleicht 5 Tage Arbeit drinstecken können oder 5 Stunden oder auch nur 5 Minuten. Und das war halt so problematisch bei Subversion, dass man quasi permanent eine Serververbindung brauchte und ich sozusagen damals kaum irgendwie eine mobile Verbindung irgendwo hatte und offene WLANs gab es damals wie heute eher auch weniger. Ja. Das heißt, da war es halt sehr interessant, auch Git zu benutzen. Und Git war damals, und das gibt es auch heute noch, die haben quasi so eine Anbindung an SVN gehabt. Also man konnte sozusagen ein Git-Repository machen und dann sozusagen mit Git einfach einen Commit machen und es landete in so einem SVN-Repository und wenn man später irgendwann online war, kann man quasi diese ganzen einzelnen Commits in das Subversion-Repository hochladen und das war also am Anfang sozusagen mein Ansatzpunkt, überhaupt Git zu benutzen.
Ja. Eben, damals war es halt noch so das Problem der fehlenden Internetverbindung. Aber grundsätzlich hat diese Arbeitsweise natürlich auch den Vorteil, dass man Zeit lang, während man eben entwickelt, auch erstmal lokal bei sich arbeiten kann, kann auch schön dort schon anfangen, strukturiert zu arbeiten, eben nicht nur irgendwie sämtliche Änderungen machen und am Ende Commits zusammenzupuzzeln, sondern man kann gleich von Anfang an beginnen und schön die Änderungen dokumentieren, zusammenpacken. Aber eben nicht die zentrale Gemeinde damit belasten. Sprich, wenn man, das hat sich ja heutzutage auch etabliert, dass man eben solche mehreren Commits, mehrere von diesen Änderungsständen eigentlich dann erst einreicht als Gesamtes und damit dafür dann im Prinzip anfragt, hier könnten wir das vielleicht aufnehmen, könnte das vielleicht mal in diesen Hauptzweig mit übernommen werden. Und ohne dass man im Prinzip immer seine Zwischenstände bei SVN war es ja in dem ja, wenn man irgendwie den Commit machen wollte, brauchte man den Server. Und damit war das auch, war die Versionsnummer auch für alle weg. Solche Sachen. Da hat man auch wirklich eine Freiheit geschafft mit JIT, die das Ganze, wo die Leute unabhängiger voneinander arbeiten können. Also auch nicht mehr auf diese zentrale Koordinierungsstelle angewiesen sind. Bei diesem Microsoft-Versionsverwaltungssystem hier müsst ihr es mit dabei stellen.
SourceSafe.
SourceSafe. Ist es zum Beispiel so gewesen, dass man auf dem Server Sperren einrichten konnte. Das habe ich auch erlebt als etwas, was die gesamte Arbeit lahmlegen konnte.
Ja, ging aber auch mit SVN.
Konntest du mit SVN?
Es gibt diesen SVN-Log.
Okay.
Kannst du ja wirklich sozusagen das zuriegeln, den Server.
Genau. Und wenn dann der Mitarbeiter Nachmittag um 3 irgendwie die Sperre setzt, macht noch eine halbe Stunde was und geht dann.
Und vergisst die. Ja,
genau. Genau. Und das habe ich auch echt erlebt. Also das heißt dann einfach mal nichts mehr ab einem Zeitpunkt X ging, weil der Mitarbeiter die Sperre gesetzt hatte und natürlich mit entsprechenden Rechtezugriffen auch nur eher beziehungsweise mit entsprechenden Treten diese Sperre gelöst werden konnte. Richtig, also das ist das, da hat JIT einfach andere, eine andere Denkweise, eine andere Arbeitsweise mit eingeführt, die natürlich eben auch eine Umstellung. Das war auch eine Schwierigkeit am Anfang, dass man sich erstmal umgewöhnen musste. Aber mittlerweile würde ich sagen, ist JIT auch so gut verbreitet, dass es Oberflächen gibt, dass es Programme gibt, die einem diese Komplexität verstecken. Da bekommt man irgendwie so eine Eingabemaske, gibt da seine Beschreibung ab, vorher in die Einstellung packt man seinen Benutzernamen, E-Mail-Adresse, die relevanten Dinge und dann passiert das alles irgendwie im Hintergrund. Da ist man in dem Sinne gar nicht mit der Kommandozeile konfrontiert, wobei ich nichts Mächtigeres als die Kommandozeile bei JIT bisher erlebt habe. Also da waren
Ich glaube, du musst sagen, in Verbindung mit einer ordentlichen Shell.
Nee, nicht mal unbedingt weil gewisse Befehle teilweise nicht implementiert sind und auch schon die primitive Shell, also auch dieses Windows-Command-Ding, bringt ja schon Pipes mit.
Okay.
Und wenn du da noch ein paar Tools hast, dann kannst du auch wiederum JIT-Befehle aneinander ketten. Und das geht zum Beispiel auch los, dass man Änderungen aus einem Repository lokal übertragen will in ein anderes. Das heißt, du gehst in einem Subbefehl, wechselst du in ein anderes Verzeichnis, machst dort ein JIT-Ausgabe der Änderungen, pipest das in das lokale Ding rein. Und solche Sachen sind selten in irgendwelchen Programmen bedacht.
Ja, das stimmt.
Ja, also das ist ich hatte jetzt auch gerade wieder einen Fall. Das Schöne an JIT ist, oder das auch wiederum Verwirrende an JIT ist, dass JIT eine stufenweise Arbeit bei dem Commit mitgebracht hat. Bei SVN war es, glaube ich, schon so, dass du einfach gesagt hast, Commit, beziehungsweise man konnte gezielt Dateien committen, aber darunter, also dass man nur Teile von Dateien nehmen konnte, das ging nicht. Und jetzt ist es aber so, es gibt einen sogenannten Staging-Bereich, also so ein Sammelbecken, in das man erstmal seine gewünschten Änderungen hineinpackt und dort sozusagen die, den schön aufpolierten Zustand aufbaut und dann sagt, das bitte jetzt einfrieren und dann ist das als ein neuer Arbeitsstand im System drin.
Genau. Also vielleicht kann man da nochmal einen Schritt zurückgehen und erstmal so nochmal kurz überlegen, wie man eigentlich so ein Repository anlegt. Also sag mal, das ist ja für die Leute, die es jetzt vielleicht noch nie gemacht haben, man sagt, okay, ich will jetzt mal mit Git versuchen irgendwie zu arbeiten, dann brauchen wir irgendwie erstmal ein Arbeitsverzeichnis, das ist sozusagen die erste Grundlage. Und dann sozusagen, wenn ich das angelegt habe, dann kann ich sozusagen erstmal mit Git hingehen und sagen, hier, initialisiere mir das mal bitte als Verzeichnis. Und da werden an der Stelle dann halt so ein Arbeitsverzeichnis angelegt, also .git, wo dann verschiedene Informationen reingetan werden und dann kann man quasi zunächst erstmal loslegen, wenn man das also sozusagen grundlegend machen will. Und dann so im ersten Schritt könnte man auf die Idee kommen, irgendwie eine Datei anzulegen und sagen, hier entsteht mein neues Projekt, readme irgendwas, neues Projekt, super toll und es wird das größte aller Zeiten. Und dann kommen wir sozusagen eben zu dem ersten Punkt, wo jetzt wieder Git aktiv werden muss, wo man nämlich jetzt sagen muss, liebes Git, diese neue Datei, bitte guck dir die jetzt ab sofort immer mit an und pfleg die Änderung mit ein oder also nimm die erstmal auf in deinen Informationsteil, also in deinen Index sozusagen. Und das sozusagen, das ist auch ein bisschen verschieden, glaube ich, zu SVN. Bei SVN gab es diesen Füge das hinzuschritt, glaube ich, auch nicht nach meiner Erinnerung, aber da kann ich jetzt falsch liegen.
Ah, doch, es gab, glaube ich, auch ein SVN-Add.
Okay, auf jeden Fall wird eben hier mit diesem Befehl git-add und dem Dateinamen halt gesagt, liebes Git, die Datei ist ab sofort Teil des Repositories und bitte kümmere dich mit drum. Und dann, da ist sie erstmal sozusagen, dann weiß Git, okay, ich gucke jetzt mal drum und sozusagen, jetzt weiß auch Git, okay, da hat sich irgendwas geändert, also sozusagen die von unbekannt zu bekannt mit irgendeinem Inhalt gibt es also eine Änderung. Und an der Stelle müsste man dann das machen, was du jetzt schon angesprochen hast, nämlich ein Commit. Und das sozusagen diese Änderung wirklich dem Git bekannt machen und sagen, also liebes Git, hier gibt's jetzt eine Änderung. Und dafür würde man eben jetzt einen Commit dann einsetzen, sagen, also Git Commit. Und dann gibt man irgendwie eine Nachricht an. Also das, was du auch am Anfang gesagt hast, also meine erste neue Datei oder Änderungsmitteilung. Genau. Ich habe mir jetzt Gedanken gemacht und will jetzt die Datei öffnen, anders gestalten. Also gibt quasi irgendwie eine Meldung mit, was sozusagen eine Kurzzusammenfassung dieser Änderung ist. Also üblicherweise Punkt oder Shit, New Try oder irgend sowas sind so die meisten Commit-Messages, glaube ich. Also es ist, also viel versucht man, also viel, zumindest recht häufig, dass man einfach mal irgendwie so eine sinnlose Meldung mit abgibt. Und gut ist natürlich, wenn man wirklich eine sprechende Änderung da reinschreibt, also irgendwas, wo auch für alle anderen, die es beobachten, klar ist, da ist also passiert auch wirklich eine Änderung. Und sozusagen mit diesem ersten Commit ist das Git-Repository quasi wieder sauber, in Anführungsstrichen. Also da gibt es keine Änderung mehr. Und jetzt kann man dann anfangen, dann da weiterzuarbeiten. Also das ist vielleicht so auch für die Leute, die jetzt noch nichts mit Git zu tun haben, haben sie vielleicht erstmal eine erste Idee, wie so die ersten paar Schritte dann
mit Git. Ja, also für den, der bisher mit sowas noch nicht gearbeitet hat, wenn wir halt von einem Commit reden, dann ist das in etwa so, als ob man rangeht an sein Verzeichnis, packt das alles zusammen in ein ZIP-Archiv und legt dazu eine kleine Textdatei an, in der man nochmal zusätzliche Informationen sich niederschreibt. Am Ende bildet das aber einfach einen Arbeitsstand. Was weiß ich, das ist eben der Arbeitsstand von Freitagnachmittag. Und dann wird es den Arbeitsstand von Montagnachmittag und von Dienstagnachmittag geben, wenn man das kontinuierlich ordentlich weiterpflegt. Richtig. Mit den vielen ZIP-Archiven, beziehungsweise das wollten wir ja genau nicht, sondern das ist genau das, was man im Rahmen von einem Versionsverwaltungssystem unter einem Commit versteht, das Sichern eines Arbeitszustands mit gewissen Metainformationen. Ganz konkret sind eben diese Metainformationen die Uhrzeit, wann dieser Commit erstellt wurde, einen Autor, wer hat den Commit erstellt und eben auch einer Beschreibung, also einer textuellen Beschreibung des Inhalts. Dort soll nicht eins zu eins das wiedergegeben werden, was unten steht. Sowas wie, ich habe eine neue Vorschleife eingebaut, in der ich diese und jene Informationen durchgehe, sondern da sollte eher stehen, sowas etwas abstrakter formuliert, Suchalgorithmus optimiert.
Genau.
Oder sowas.
Ja. Und was Git jetzt auch noch so macht, ist, dass es quasi auch eine Information mit beifügt, was ist die Vorgängerversion?
Genau.
Und wie ist auch meine aktuelle Version? Also das, was du vorhin schon bei Subversion gesagt hast, da war es ja so, dass die laufend hochnummeriert werden, also von 1, 2, 3 und so weiter und so weiter. Und das ist auch sowas, wo ich am Anfang bei Git gestolpert bin, weil diese Zählung einfach weggefallen ist. Also man wusste, okay, mein Repository hat die Zahl 4711. Und wenn auf dem Server 5712 ist, dann bin ich irgendwie 1000 Revisionen dahinter und muss mal irgendwie aktualisieren. Und jetzt wird da eben so ein SHA-1-Hash, dort wurde damals initial halt gemacht. Und dann ist halt sozusagen die Versionsnummer, die Kurzform von diesem SHA-Hash, weil das irgendwie irgendwas ist. Und,
genau.
Und beim anderen Mal ist es AB007G oder irgend sowas. Genau. Also, man kann nicht mehr unmittelbar sehen, welche Versionen folgen aufeinander.
Genau. Und das ist innerhalb von Subversion ist das verständlich, dass man eine Historie auch so mit 1, 2, 3, 4, 5 durchnummerieren kann, dass sich sozusagen da eine kanonische Ordnung ergibt. Wohingegen bei JIT, wenn man das nämlich so frei fasst und sagt, man spricht allgemein nur von einem Snapshot, von einem Zustand, der da irgendwie mal aufgenommen wurde und die beliebig miteinander verknüpft werden können, da gibt es plötzlich keine kanonische Ordnung mehr, in der man sagt, dieses Archiv, dieser Zustand ist nach dem oder vor dem, sondern das muss man explizit eben mit ausdrücken.
Genau.
Das muss in dem Sinne innerhalb eines Commits muss gesagt werden, wir beziehen uns auf die Version vorher mit Kennung so und so. Denn eben diese Prüfsummen, diese SHA-1-Summen, die da gebildet werden, sind allgemein nur ein Name für dieses Objekt im globalen Sinne. Das Interessante ist nämlich dann auch, dass derartige Objekte an verschiedenen Stellen einfließen können. Dass ein für einen Commit ist es zwar nicht möglich, dass der in mehreren Branches drin steckt, aber innerhalb dieses Commits sind ja auch Objekte und die wiederum können in innerhalb zum Beispiel der mehrerer Commits auftauchen.
Ja, da muss ich sagen, also was für mich so eines der Durchbrüche war, es fiel mir jetzt gerade wieder ein, um Git zu verstehen. Also es gibt so einen Artikel Git for Computer Scientists, wo jemand versucht, das als Directed Acyclic Graph zu beschreiben. Und das, also das ist so eine Webseite und da wird halt so ein bisschen das beschrieben, wie das sozusagen wie das sich das aufbaut. Und ich muss sagen, als ich das damals durchgelesen habe, ist mir irgendwie klar geworden, wie Git funktioniert. Und seitdem habe ich auch irgendwie so ein Bild vor Augen, wie Git halt für mich funktioniert. Und das war für mich unglaublich hilfreich, diese Seite halt zu lesen.
Richtig. Und umgekehrt, wer aus der Softwareentwicklungsecke kommt und sich irgendwie mit Bäumen beschäftigt, also das Paradebeispiel sind halt einfach die Dateibäume oder Dateisystembäume, wie die strukturiert und aufgebaut sind. Das findet man auch wieder im JIT. Und das ist letztendlich auch das, was ich vorhin schon gesagt habe. Wenn man bedenkt, wo die Leute herkamen, die Entwickler, dann ist das nicht verwunderlich, dass genau solche Ideen dort eingeflossen sind. Die haben vorher schon irgendwelche Dateisysteme à la EXT, X2 und sowas entwickelt, haben viel da auch gesehen und eben auch gesehen, wie man Daten organisieren kann, wie man mit solchen Dingen umgehen kann, nämlich dass man im Dateisystem hat man diese D-Nodes und I-Nodes zum Beispiel, dass man also auch eine Trennung zwischen dem Inhalt und dieser darum liegenden Hülle hat, also im JIT ist die Datei, der Dateiinhalt ein anderes Objekt als das Verzeichnis, in dem die Datei sich befindet. Und da sind ganz, ganz viele Sachen eingeflossen, die man eben auch in Verzeichnissen wiederfindet. Und eben unter anderem sind das auch solche Baumstrukturen, dass nämlich auch das JIT hat sein Hauptverzeichnis. Es gibt oben irgendwo die Wurzel und die Wurzel ist dadurch gekennzeichnet, es ist eben ein Verzeichnis, was Einträge hat und verweist wiederum auf Untereinträge, sprich entweder Verzeichnisse oder eben Dateien. So, und mit diesen zwei Elementen, Verzeichnis und Datei, kann man eben so eine ganze Hierarchie aufbauen. Und dann muss man sich eben unten drunter klar machen, also im Rahmen der Datenspeicherung, wie man diese Objekte jeweils ablegt, geschickt ablegt, um sie wiederzufinden.
Genau. Ja, und wie gesagt, das ist sozusagen ein recht interessanter Punkt gewesen, um das für mich zu verstehen. Und die Initiale sozusagen, die Wurzel ist quasi immer das, was bei dem Git-Init letztlich entsteht. Sozusagen, also wenn man sozusagen das Verzeichnis anlegt, was ich gerade sagte, gibt da das Git-Init ein, da startet sozusagen das Ganze und von dort geht es sozusagen immer dann Schritt für Schritt weiter. Mhm. Und was, dann kann man jetzt einfach letztlich auch so arbeiten, dass man sagt, okay, ich habe jetzt irgendwie bearbeitet in der Datei, lege eine neue an, füge die zu dem Git hinzu, mache einen Commit und so weiter. Und da habe ich dann eine relativ lineare Entwicklung dann erstmal. Also das ist so sozusagen der einfachste Fall. Und jetzt kann es natürlich sein, also wenn man jetzt, also du hast mal was von einer Abschlussarbeit erzählt, die man schreibt, oder auch wenn man irgendwie was programmiert, kommt man vielleicht an irgendeinem Punkt, wo man sagt, okay, ich will vielleicht irgendwie ein neues Kapitel schreiben oder habe das existierende Kapitel, aber bin vielleicht damit unzufrieden und jetzt will ich mal irgendwie mal vielleicht nochmal an der Formulierung was ändern und will das aber nicht mehr im Hauptzweig machen, sondern will irgendwie das nebenan machen. Oder gerade wenn ich irgendwie an einem neuen Feature mit rumentwickle, kann es ja sein, dass ich das vielleicht wieder wegwerfe. Ich will das mal austesten, will das mal probieren. Und da kommt man eben an der Stelle dann zu diesen Branches, also zu den Verzweigungen quasi. Und das ist halt, also das war bei Subversion auch, also das gab's, also dass man sozusagen einen Branch machen konnte. Das war aber ein bisschen, also je nachdem, wie man es gemacht hat, ein bisschen schwierig. Und
na, praktisch hatten die keine, die hatten keine echten Branches, die haben Branches nicht auf der Ebene der Versionsverwaltung gemacht, sondern das war einfach ein Verzeichnis.
Richtig, genau.
Die haben einfach gesagt, wenn du einen Branch erzeugen möchtest, dann gab es, glaube ich, auch richtig den Befehl svncp, also copy, und dann konntest du sagen, hier kopiere mir von da drüben, von diesem Verzeichnis, also den Arbeitsstand, den man eigentlich auch immer unter Trunk liegen hatte, glaube ich. Also da hatte SVN so eine Standardstruktur aufgebaut, dass man im Hauptverzeichnis den Verzeichnis hatte Tags, man hatte ein Verzeichnis Trunk und ein Verzeichnis Branches. Und dann gab es, glaube ich, noch irgendwas Viertes, was man so logisch trennen konnte. Und wenn man einen neuen Zweig erstellen wollte, hat man kurzerhand dieses Trunk-Verzeichnis rüberkopiert in ein entsprechendes Branch-Verzeichnis, hat dann dort gearbeitet und dann war das, hat man das einfach als Branch genannt, aber es war strukturell auf Ebene des Versionsverwaltung war es kein neuer Abzweig, sondern es war ein lineares Fortschreiben der der Historie.
Genau.
Und das hat JIT halt auch ein bisschen anders gemacht. Ich wollte nämlich hier nochmal sagen, wenn man diese Vorstellung hat, dass man in eine Datei einfach sagt, das ist eben der Zettel oder sowas, auf dem die Informationen stehen, Verzeichnisse sind ähnliche Zettel, dass sie eben auch wieder genau auf andere Zettel verweisen können, also dass dann eben draufsteht Zettel 7, an der Stelle mit dem und dem Namen, dann diese Baumstruktur aufgebaut hat bis zur Wurzel hin, dann kann man natürlich auch den Schritt noch eins weiter treiben und das ist dann genau der Commit. Das ist dann das Commit-Objekt, was praktisch auch nichts weiter ist als ein Verzeichnis, in dem gewisse Einträge drin sind, in dem eben auch Verweise gemacht werden auf einerseits dieses Wurzelverzeichnis, auf den Vorgänger-Commit, auf Wurzelverzeichnis und Vorgänger-Commit und dann noch diese ganzen anderen Metainformationen hinterlegt werden. Und das ist auch von der Abstraktion, also das ist einfach genial, dass man das mit denselben Mitteln fortführt, wie man vorher schon auch, ich sag mal, Verzeichnisse und Dateien gebaut hat.
Genau.
Und das bringt dann eben eine wahnsinnige Vielfalt, dass man dann plötzlich solche Sachen machen kann und kann das Zeug neu kombinieren, kann dann eben solche Informationen plötzlich aufbauen, dass eben Tags oder ja solche Commits dann unterschiedliche Vorgänger haben, also dass man die unterschiedlich aneinanderreiht. Mir fehlt gerade nämlich noch als so Pendant ein, BetterFS hat auch so eine Geschichte, dass man da ja auch Snapshots hat, durch dieses ganze System, so wie dieses mit diesem Copy on Write arbeitet und dass man genau auch diese Snapshots als Verzeichnisse sich einblenden kann. Dann werden nämlich auch plötzlich diese Zustände materialisiert in Form von Verzeichnissen. Und dann beamt man sich in den Zustand von vorgestern, indem man einfach in dieses Verzeichnis wechselt, im Extremfall einfach da einen Change Root reinmacht und dann sind diese Programme, die laufen in dem alten Zustand. Und ähnlich ist es eben beim JIT, dass ich sagen kann, mach mal ein Checkout und dann bin ich wieder in meinem Zustand von vor zwei Tagen oder springe in einen Parallelzustand. Das ist das, was dann wirklich diese Freiheit innerhalb des Ganzen bringt, wo man sich dann auch wirklich schön hin und her bewegen kann. Also schon, also nur diese Abstraktion, dass dann jetzt mal umgekehrt gesprochen, wenn man sich diese ganzen Sachen in JIT anguckt, was die eingebaut haben, zerfällt das im Kern auf ganz wenige Strukturelemente. Dass, ja, dass man dann einfach am Ende nur noch über eine Handvoll von irgendwelchen Kernelementen spricht und darauf aufbauend hat man dieses ganze große Wunderwerk aufgezogen.
Genau, das stimmt. Richtig. Genau, und ja, ich wollte noch was, also beziehungsweise ein Branches,
genau.
Genau. Erzählen, also das, was du jetzt schon so versucht hast, ein bisschen mit anzusprechen, dass es eben nicht wie bei SVN so ein Datei hin und her kopiere ist, oder, sondern das ist halt sozusagen einfach, es werden wiederum paar Zettel dran geklebt und gesagt, hier, das ist jetzt sozusagen ab dem Version E357 geht dann sozusagen zwei Quack. Und da entwickle ich neu dran und mache quasi wieder neue Commits mit dran. Und und das ist viel, also das, was du eben doch gerade schon geschrieben hast, viel leichtgewichtiger und einfacher als das, was es bei SVN ist. Und das ist, also am Anfang, muss ich sagen, ist eben so, was ich vorhin am Anfang schon mal sagte, man ist an so ein System gewohnt und kennt so die Quirks, also so die Probleme und versucht eben diese problematischen Stellen irgendwie zu umschiffen. Und ich weiß, dass ich am Anfang, als ich mit Git versucht habe zu arbeiten, auch kaum Branches genutzt habe, weil ich ja auch sozusagen immer diese Angst von SVN noch hatte. Und,
genau.
Und aber als irgendwann war der Punkt gekommen, wo ich das dann ein paar Mal benutzt hatte und gesehen habe, wie easy das eigentlich geht. Und dann ist es eigentlich jetzt so mit Git völlig natürlich, dass man eigentlich, also ich zumindest alles mit Branches mache. Also wenn ich mal irgendwas probiere, legt man den Branch an, spielt da drin rum, macht irgendwas und entweder man schmeißt es halt weg und löscht den Branch wieder oder sagt, okay, war doch sinnvoll und nimmt entweder einen Teil davon mit rüber oder nimmt den ganzen Branch dann wieder mit rüber. Und und das ist halt wirklich super easy und super bequem, das so mitzumachen.
Das ist dann nämlich auch solche Geschichten, dadurch, dass diese Elemente lose oder noch neu kombinierbar sind, kann man dann auch ganz andere Sachen damit machen. Das, was mit JIT ja auch gekommen ist, ist dieses Cherry-Picking, also im Deutschen würde man Rosinen-Picken sagen, ja, dass man... Was?
Kirschpicken.
Kirschpicken, ja. Ich glaube, die deutsche Redewendung ist das Rosinenpicken.
Ja, ja.
Dass man da sagt, da drüben gibt es eine Änderungslinie, aber ich will das Ding nicht komplett haben, sondern mir gefällt einfach nur die dritte und die siebte Änderung. Und dann kann ich gezielt diese rausgreifen und von da und von dort die Inhalte übernehmen. Den echten Commit kann man nicht übernehmen. Also das Commit-Objekt ändert ständig seine Prüfsumme, wenn man das Datum ändert oder wenn man die Vorgänge ändert. Das ist gerade inhaltlich die Bedeutung einer Prüfsumme.
Richtig.
Und deswegen wird man innerhalb, wenn man so ein Commit sich holt, also so eine Rosine sich pickt, dass man an der Stelle eben genau diese also eine neue Prüfsumme für den Commit erhält, aber, und das kann ich jetzt wieder auf diese ganze Theorie verweisen, das Interessante ist nämlich, dass innerhalb dieses Commits, der verweist auf dasselbe Hauptverzeichnis, also auf dasselbe Tree-Objekt. Man hat also im Prinzip so einen bunten Haufen von Zetteln rumliegen, wie ich vorhin gesagt hatte, auf denen jeweils ein Verzeichnisinhalt steht oder ein Dateiinhalt und verschiedene andere Informationen. Und dann ist der neue Commit einfach nur wieder ein Zettel, auf dem da steht, hey, ich zeige darüber auf diesen anderen, auf das Hauptverzeichnis so und so. Und übrigens beziehe ich mich jetzt auch noch auf den Vorgänger-Commit. Also es sind einfach nur Einträge auf diesem neuen Blatt Papier, was man in dieses ganze System einbringt. Und man erhält inhärent, also aus dem System heraus, diese Leichtgewichtigkeit. Man hat diese Datei praktisch nicht fünfmal im System liegen, sondern die liegt nur einmal vor, weil es nur ein Objekt gibt, was eben genau diese Prüfsumme hat. Das ist für mich jetzt gerade auch letztes Jahr auch mit ein erhellender Gedanke gewesen in Bezug auf das Backup-System. Also ich habe auch vorher Backups bei mir bis auch vorletztes Jahr in mit TAR-Archiven gemacht. Beziehungsweise ich habe auch da schon mit AirSync gebastelt und Hardlinks und so lauter solche Geschichten. Bin aber dann gewechselt zu RESTIC. Und die machen das auch einfach, dass sie Objekte über ihre Prüfsummen ablegen, also alles in so einen großen Haufen reinschmeißen als Datenspeicher und bauen das auf wie eben wie in JIT. Und dadurch hat man automatisch eine Kompression, eine Deduplizierung. Das fällt inhärent bei diesem System mit ab.
Genau. Wobei, da, ich meine, gut, das ist jetzt ein Abzweig. Also vor kurzem hatte ich da einige Probleme mit dem Speicherverbrauch. Also da ist das Restic hat irgendwie zu viel Speicher verbraucht bei verschiedenen Aktionen. Also nee, Festplattenspeicher, sondern RAM.
Ach, okay.
Und dann kam da nette OOM-Killer und hat da dreimal ordentlich draufgehauen und dann gab es sozusagen erstmal für diesen Tag kein Backup, sondern nur eine Meldung, übrigens, da ist was schiefgegangen. Und ich meine, ich habe das dann, also hier nach einigen rum, also ich habe das, also mir sozusagen diesen Befehl angeguckt, der da aufgerufen wird. Und dabei ist mir aufgefallen, dass es also generell da zu viel in dem Backup landet. Und habe das sozusagen das quasi umgestellt und dann, also seitdem funktioniert es auch wieder, aber nichtsdestotrotz, also ich bin noch nie an die Ursache des Problems gelangt, warum das jetzt so viel RAM verbraucht hat. Also das, da wäre ich nochmal, also wenn das Problem wieder auftreten sollte, müsste ich dann nochmal tiefer reingraben.
Das Problem ist das gleiche wie mit JIT. Also diese schöne neue Welt, wie wir sie gerade bejubelt haben, ist natürlich auch mit Problemen behaftet. Und zwar im SVN konnte man, also so wie das System gebaut war, konnte man sofort sagen, was ist der Unterschied zwischen Version 1 und Version 2. Das kann man beim JIT nicht machen. Da muss in die in eben einen Versionsvergleich, also in so einen Diff, muss wesentlich mehr Intelligenz reingesteckt werden, als eben es für SVN notwendig war. Und da fangen nämlich dann solche Sachen an, wenn man halt zwei Versionsstände miteinander vergleicht, dann werden mehr Ressourcen benötigt. Oder auch mit diesem Zettelhaufen, so wie ich es ja vorhin bildlich beschrieben hatte, kann man sich vorstellen, dass irgendwann mal Zettel rumkullern, die überhaupt nicht mehr genutzt werden. Und das ist ein Phänomen, das tritt bei SVN nicht auf. Das sind wirklich nur alle Sachen, die integriert sind, die werden auch tatsächlich benötigt. Bei JIT kann es aber, und das passiert sehr, sehr schnell, sehr, sehr leicht durch viele Operationen, dass Objekte entstehen, die überhaupt nicht verwendet werden, die nicht mehr verwendet werden, die von keinem anderen Objekt referenziert werden. Und dafür braucht man diesen Garbage Collector. Und der kann nämlich auch im JIT richtig groß werden. Also da gibt es so eine Option Aggressive dazu, JIT GC Aggressive. Und das Ding hat man, glaube ich, bei kernel.org immer mitlaufen lassen, weil man dort den entsprechenden RAM schon bei Zeiten hatte, weil das Ding, glaube ich, auch 2 Gigabyte oder sowas da mal RAM brauchen konnte, um das Ding gut richtig zusammenzustampfen. Damit war die Arbeit aber auf ein Zentralsystem gemacht, wovon wieder alle anderen profitiert haben, die sich genau diesen Klumpen der ganzen Objekte geholt haben. Und also mit diesem GC, mit diesem Garbage Collection, mit diesem Müll einsammeln, geht nicht nur dieses Aussortieren der ungenutzten Objekte einher, sondern eben auch so eine Kompression des Ganzen.
Ich meine, gut, jetzt.
Und ähnlich ist das auch mit Restic. Restic krankt nämlich auch daran, dass du in diesem Prune.
Das wollte ich gerade sagen, weil nach meiner Erinnerung, aber das kann sein, dass ich da falsch liege, ist der OOM-Killer losgelatscht noch bevor der Prune-Befehl. Also es ging noch sozusagen bei Create heißt der Befehl, wenn du was sozusagen neues Repository da quasi überträgst. Ich glaube, also aber das, wie gesagt, das müsste ich jetzt hätte ich nochmal genau nachgucken müssen. Ich glaube, es war noch bei dem Create, quasi noch bevor der Prune lief. Weil bei Prune hätte ich es auch noch verstanden, dass das passiert, aber ich bilde mir ein, dass es noch bei dem Create war, wo ich das einfach nicht erwartet hätte.
Gut.
Aber ich werde das weiter verfolgen und wenn das wieder auftritt, dann an der Stelle muss ich dann halt nochmal tiefer reinschauen und gucken, warum da hier das explodiert.
Ja, und eben diese solchen Systeme, die mit so Verweisen arbeiten, haben, also dort ist die Welt auch nicht alles Sonnenschein oder sowas. Da hat man sich neue Probleme eingehandelt. aber eben zum Beispiel auch in dem Punkt, nämlich dass dieses JIT-Diff wesentlich schwieriger geworden ist oder eben mächtiger, konnte man plötzlich auch im JIT anfangen und wild irgendwelche Versionen vergleichen. Das war im SVN auch nicht so möglich, dass ich mal irgendwie, also gut, es gab es auch ja nicht so richtig, dass da unterschiedliche Code-Stände, also in diesen Branches oder sowas existierten. Aber beim JIT kann ich einfach einen Commit in dem Zweig nehmen und einen Commit in dem Zweig und kann die miteinander vergleichen. Egal, ob die irgendwie einen gemeinsamen Ankerpunkt haben oder irgendwo mal eine Kreuzung. Ich kann die einfach vergleichen, weil eben von Anfang, also weil dieser Diff, dieser Algorithmus zum Finden einen der Unterschiede wesentlich mächtiger ist.
Weißt du, wie der funktioniert? Wie das der
Es gibt nicht den Algorithmus, sondern es gibt mehrere Algorithmen dafür. Das kann man auch einstellen und ich habe bei mir nämlich auch diesen Standardalgorithmus verändert auf Histogramm, glaube ich. Oder so. Aber für diese ganze, wie ermittelt man Unterschiede? Wie ermittelt man kompakte Unterschiede zwischen zwei Dateien? Oder wie ermittelt man lesbare Unterschiede zwischen zwei Dateien? Gibt es von der Informatik her einen Haufen Theorie dazu. So das einfachste Verfahren ist, dass man eine Datei von oben nach unten durchgeht und guckt, wie man sie übereinander legen kann, also ab wann findet man gleiche Zeilen. Und dann dieser Histogramm war, glaube ich, der, bei dem das Ganze von zwei Seiten aus passiert, der dadurch besser lesbare Diffs produziert. Also deswegen, ich bin vor Ewigkeiten schon, da habe ich die Änderungen vorgenommen. Weil ich damals auch diese Beispiele hatte, an denen ich gesehen habe, dass das eine schönere Diff ist, wo ich verstehe, die Änderung und die Änderung zusammen wurden vorgenommen und nicht, dass man da irgendwie liest, Zeile 1 raus, Zeile 2 rein, Zeile 1 wieder rein, Zeile 2 wieder raus oder solche Geschichten. Das konnte und unter gewissen Umständen kann das schief gehen. Warte, hier war diese, war die Liste der Diff-Algorithmen mit aufgeführt. Und es gibt auch unterschiedliche Sachen, also dass man in unterschiedlichen Situationen unterschiedliche Algorithmen vielleicht besser verwendet oder sowas. Genau. Hier unten ist es erwähnt, dieser Myers oder Myers ist der Standardalgorithmus. Ich habe eben diesen Histogramm verwendet. Dann gibt es noch einen Patience-Algorithmus und einen Minimal-Algorithmus. Ja, das ist dann, was man halt ausprobieren muss und unter Umständen ist das auch projektabhängig oder genau. Also ja, es kommt eben, letztendlich kommt es darauf an, wie die Änderungen strukturiert sind. Mhm.
Genau. Ja, also wenn man so, also wenn ich so ein bisschen an meinen normalen Workflow denke oder so an den, was auch so die Unterschiede so von noch an Subversion ist, betrifft, denke, was mir noch so auch damals aufgefallen ist, was mich wirklich vom Hocker gerissen hat, war so die Tatsache, dass ich manchmal an irgendwelchen Dateien was geändert habe. Und aber ich war noch nie zufrieden damit. Weißt? Es war noch nicht so, dass ich jetzt irgendwie einen Commit machen wollte, sondern ich habe dann irgendwie für mich überlegt, nee, das will ich nicht. Also irgendwie muss ich hier noch mit Gedanken Gehirnschmalz reinstecken und lass es erstmal liegen. Oder beziehungsweise manchmal gab es vielleicht auch so irgendwelche anderen Commits, die ich mir erst nochmal angucken wollte, ob die vielleicht schon vor drin sind. Und da gibt es dieses Stash-Ding, dieses, also Git Stash als Befehl, was erstmal sozusagen irgend so eine Änderung, die noch nicht committed ist, einfach in so einen Extra-Stapel reinschmeißt. Und dann das wieder, das Repository quasi wieder auf den vorigen Zustand zurücksetzt und dann kann ich damit jetzt weiterarbeiten, kann nochmal irgendwie mir andere Änderungen angucken, kann in einen anderen Branch gehen und dort rum spielen und so weiter. Und das muss ich sagen, das fand ich damals sehr cool und habe das auch sehr, sehr häufig mit benutzt. Das war für mich nochmal wirklich so eine wesentliche Verbesserung der Arbeitsqualität.
Genau. Dass man gar nicht den Commit fertig machen muss mit Beschreibungen und Ähnlichem, sondern einfach mal sagt hier Stash Und dann ist das in einem Sonderbranch. Das ist dann witzig, diese Stash, wenn man die sich mal auf dieser Ebene vom JIT anguckt, das sind einfach nur wieder Commits. Da ist noch eine Standardbeschreibung drin und da sind Verweise auf entsprechende andere Commits gemacht, aber im Kern sind das auch wieder nur die Standardobjekte genutzt, um diese Funktionalität zu ermöglichen. Und man hat dann eben Stash das Ding genannt und hat das zu einem Stash-Werkzeug gebastelt.
Richtig.
Aber unter der Decke ist nichts Neues hinzugekommen. Und bei dem Diff wollte ich nämlich noch sagen, dadurch, dass man jetzt angefangen hat, in die, also in diesen Algorithmus mehr Intelligenz reinzustecken, ist beim JIT nämlich zum Beispiel auch hinzugekommen, dass erkannt wird, wenn sich Code von einer Datei in eine andere bewegt. Man kann beim Diff groß M angeben beziehungsweise groß C, um genau Änderungen zu verfolgen, die sich von einer Datei in eine andere, also ich nehme eine Funktion oder ein Kapitel in einem Dokument und verschiebe das in eine andere Datei, also in ein anderes Dokument oder eben mal beim Quelltext halt die Funktion in eine andere Datei. Und das kann das JIT auch erkennen und kann dessen Historie weiterverfolgen. Ist interessant bei so einem Befehl wie JIT blame, also wen kann ich beschuldigen, wer war derjenige, der diese Zeile eingebracht hat. Und da findet man nicht irgendwelche blöden Kopieroperationen oder sowas, Code von da nach da verschoben und dann muss man da wieder weiterhangeln oder sowas, sondern das kann genau eben JIT übernehmen und guckt dann auch in der anderen Historie weiter, also der Historie von der Ursprungsdatei, woher kommt denn effektiv diese Änderung, die da gerade oder nach der gerade gesucht wird. Also das ist echt innerhalb dieses ganzen JIT Diff-Algorithmus steckt viel drin, bis dahin, das hatte ich jetzt gerade, dass ich in Word Diff machen will. Also ich habe zum Beispiel gerade... Also
nicht ein Diff von Word-Dateien, nehme ich an, nee, sondern einen Wortbasierten Unterschied.
Ja, wobei wir auf den Diff mit den Word-Dateien auch noch zu sprechen kommen können. Da hat man nämlich auch was eingebaut. Aber ich meine gerade dieses, dass man nicht zeilenweise die Vergleiche macht, sondern wortweise, um dort sich zum Beispiel farblich hervorheben zu können, um wesentlich schneller die tatsächlichen Änderungspunkte erkennen zu können. Ist, wenn man irgendwelche Textdokumente schreibt, einfach schöner. Ich habe jetzt gerade mit SED einfach mal über alle Dateien drüber hinweg und ersetze E-Mail durch die korrekte Schreibweise mit E-M. Und wollte dann natürlich gucken, was ist tatsächlich passiert, wie viele Fehler habe ich dabei gemacht. Und da konnte ich mir eben mit so einem Word-Diff gezielt angucken, wo haben sich welche Buchstaben verändert.
Genau. Das ist auch insbesondere dann interessant, wenn es so Leute gibt, die keinen Zeilenumbruch eingestellt haben, sondern die irgendwie auf eine unendlich lange Zeile schreiben. Und dann, gerade bei sowas, was da hast du dann 15 Mal in der Zeile die Änderung und dann hast du quasi eine grüne Zeile und eine rote Zeile bei JIT, wenn du irgendwie Farben eingestellt hast. Und dann scrollst du dich da horizontal tot. Und das sind halt so Word-Diffs halt durchaus interessanter, weil da, also je nachdem, wie du das einstellst, ist es ja so, dass du dann in der Zeile quasi so das Wort grün und rot dann hervorgehoben hast.
Ja, genau. Bis dahin, dass man sich auch die einzelnen Zeichen, also beim Word-Diff kann man auch den regulären Ausdruck angeben, der ein Wort charakterisiert. Und an der Stelle kriegt man dann unter Umständen auch mit, wenn aus einem kleinen i ein großes i gemacht wird, dann sieht man nur diese beiden Zeichen eben farblich hervorgehoben. Oder auch, es gibt auch andere Möglichkeiten beim Diff, dass man das mit durchgestrichen und hinzugefügt oder durchgestrichen und unterstrichen kennzeichnet. Genau. Solche Dinge.
Also falls ihr euch nebenbei bemerkt, wundert da draußen, dass hier Vogelgezwitscher und Autofahrgeräusche sind. Jörg hat schon vor einiger Zeit das Fenster geöffnet, weil es hier im Raum doch einigermaßen warm ist. Deswegen wird aber so ein bisschen noch von Nebengeräuschen mit beglückt.
Ja, richtig, denn die sommerlichen Temperaturen haben sich auch hier im Studio breit gemacht und da ist es dann mit Frischluftzufuhr etwas angenehmer.
Genau.
Genau.
Ja, und jetzt
und noch diesen Einschub mit Word-Diff. Mhm. Was Word?
Diff von Word-Dateien,
genau.
Oder OpenOffice-Dateien.
Genau. Ist ja so, dass dass Word-Dateien ab einer gewissen Version, aber eben auch die OpenOffice-Dateien, sind ja ZIP-Archive. Mhm. Und grundsätzlich zwischen so einem Binärmüll von ZIP ein Diff zu machen, ist uninteressant. Aber JIT hat solche Hilfsprogramme eingeführt, um eben zum Beispiel so ein ZIP-Archiv hintenrum zu entpacken. Und dann sind da drin nämlich wirklich Textdateien, also XML-Dateien oder auch die Bilder. Und so kann man sich nämlich zum Beispiel auch über vermeintliche Binärdateien mit JIT in Diff anzeigen lassen und sieht dann ganz normal, okay, also derjenige arbeitet in seinem Word, der macht dann am Ende den Commit und wenn ich einen JIT Diff aufrufe, kriege ich plötzlich angezeigt, ja, da wurde innerhalb von XML-Struktur so und so das und das verändert. Hm. Kann man richtig schön sehen, das ist auch eine Funktionalität, theoretisch ist die auch im SVN nachbaubar, also im Subversion, aber JIT hat es tatsächlich umgesetzt, hat es im Prinzip mitgebracht. Hm.
Ja, und das ist halt wirklich gerade so interessant, wenn man so mit Word-Dateien arbeitet und die damit committet, weil dann, ich meine, ansonsten hast du quasi den Unterschied zwischen zwei binär sinnlosen Dateien und das bringt dann nichts. Und ja, ich kann mich erinnern, dass das also mit bei SVN, das war viel Spaß. Also das hat man letztlich alles manuell gemacht, die Datei alles anzippt und dann committet und so ein Zeug dann gemacht. Also ja, das ist dann also in der Tat auch schöner.
Richtig. Und bis dahin, dass man diese Hilfsprogramme auch für Bilder bauen kann. Dass man sich zum Beispiel anzeigen lässt, hier an dem Bild haben sich die Dimensionen verändert oder sowas. Je nachdem, was man halt als textuelle Repräsentation da findet.
Mhm. Ja, und wenn wir jetzt so ein bisschen weiter, also ich versuche so ein bisschen, ein bisschen durch meinen Arbeitsfluss mal so durchzugehen, wenn man so an SVN denkt, oder eher nee, an SVN, sondern Versionskontrolle. Was du ja gesagt hast, was auch so die Idee ist, dass viele Leute an so Dateien arbeiten. Hm. Und das kann ja durchaus sein, also gerade wenn man jetzt so ein Projekt hat wie ein Linux-Kernel, wo ja doch hin und wieder mehr als ein oder zwei Leute dran arbeiten, dann kann es ja durchaus auch sein, dass eben zwei oder drei Leute parallel an einer Datei arbeiten und auch committen. Und dann, ich sag mal, dann beginnt es ja eigentlich dann lustig zu werden. Weil wenn man so an das alte Modell denkt, was du vorhin beschrieben hast, also man macht irgendeine Target-Z-Datei oder hat irgendwie auf dem Server was liegen, da kopiert man dann seinen neuen Versionsstand hoch. Du kopierst deine Version, ich kopiere meine Version und der zuletzt kommt, hat dann gewonnen.
Ja, genau, solche Arbeitsmethoden kenne ich.
Genau, und das ist halt wenig professionell. Also dann
das erzeugt Spaß.
Ja, natürlich. Erzeugt Kommunikation unter den Anwesenden.
Richtig.
Was ja durchaus auch ein gewünschter Effekt sein kann.
Und dem Kunden gegenüber kann man regelmäßig wieder neu gefixte Bugs präsentieren, weil man wieder regelmäßig auch neue einbaut, die alten wieder einbaut.
Das ist auch schön. Ja. Genau, und bei so Versionskontrollsystemen, die haben dann eben durchaus die Idee, dass sie das irgendwie anders lösen. Mhm. Und ich meine, im schönsten Fall ist es halt so, dass ich, also du machst eine Änderung am Anfang der Datei, ich mache eine Änderung am Ende der Datei. Und dann sehen die intelligenten Programme, aha, das sind zwei Änderungen, die sich nicht gegenseitig im Konflikt stehen. Ich merge quasi deine Variante, meine Variante und alles ist gut und wir können weiterarbeiten. Okay. Und dann haben wir quasi so einen gemeinsamen Stand dann erreicht. Und das ist ja quasi Optimum.
Das ist schön, genau. Mhm. Wobei diese Erkennung allumfänglich nicht möglich ist.
Ja, natürlich.
Genau. Aber so die im Großteil der Fälle, ich würde mal sagen, 80-90%, ist genau so eine Konfliktauflösung ausreichend.
Richtig. Genau. Und das, also da ist es wirklich eigentlich schon wieder eine große Hilfe, weil dann nicht irgendwie derjenige gewinnt, der zuletzt irgendwo was hinkopiert hat, sondern das Versionsverwaltungssystem ist halt halbwegs intelligent und führt diese Änderung zusammen und damit ist alles gut. Und dann gibt es natürlich noch den Fall, wo es nicht gut geht, also wo es das nicht erkannt werden kann, beziehungsweise wo auch diese zwei Änderungen vielleicht dann doch mehr Konflikte erzeugen, als dass man sich das vielleicht denkt. Und an der Stelle muss man dann eben operieren. Und sozusagen der interessantere, ich weiß nicht, ob er interessanter ist, aber sozusagen der Fall, wo man dann wirklich kommunizieren muss, eventuell ist der Fall, wo du in Zeile 12 was geändert hast und ich habe in Zeile 12 was geändert. sagen wir mal, also als Beispiel, genau, also wir haben quasi eine ähnliche Änderung gemacht mit unterschiedlichem Inhalt und dann fangen halt die Versionsverwaltungssysteme dann an zu schreien und sagen, hier gibt es quasi einen Konflikt, den ich nicht auflösen konnte, bitte lieber Anwender, liebe Anwenderin, kümmere dich du da mal bitte drum.
Genau. Das ist das, wo man im Allgemeinen keine Aussage treffen kann, wie so ein Konflikt aufgelöst werden soll. Das muss wirklich dann vom Anwender gemacht werden. Bis dahin wiederum hat JIT solche Merge-Helper eingebaut, in denen man auch automatisch solche Konflikte auflösen kann. Das ist nämlich auch ganz interessant, wenn man immer, also neuralgische Stellen hat, an denen immer wieder Konflikte auftreten und die man auch systematisch lösen kann, dann kann man das auch, wenn man zum Beispiel immer sagt, die größere Zahl gewinnt. Aha. Wenn in einer, an einer Stelle, was weiß ich, Zahlen immer eingetragen werden und es immer die größere Zahl, dann kann man das eben auch von einem Hilfsprogramm lösen lassen. Ansonsten bekommt man dieses Ding vorgelegt, kann mit Hilfsprogrammen wie KDIF 3 oder KDIF, also ich weiß nicht genau, aber also ich glaube, es ist KDIF 3, mit dem auch schön visuell präsentiert bekommen und kann dann sagen, hier, ich möchte das nehmen oder ich möchte das nehmen oder ich möchte eben was ganz und gar Drittes. Also ich aus Änderung 1 und Änderung 2 mache ich eigentlich eher so Änderung 3. Mhm. Mhm. So ein gemeinsames oder ein völlig was anderes.
Ja. Mhm. Ja, und das Interessante ist auch, dass sich diese Änderungen auch direkt in der Datei auch niederschlagen. Also das, ich weiß gar nicht, wie das SVN gemacht hat, aber ich glaube, die haben irgendwie eine Dateiname .Versionsnummer oder sowas an. Also ich glaube, die haben dann
genau, das hat
verschiedene Dateien angelegt, effektiv im Dateisystem. Und ja, bei Git,
na, du hast
diese größer als größer als größer, also kleiner als kleiner als kleiner, also ein Strich, Strich, Strich sozusagen als
genau.
Trenner dann in der Datei drin.
Also SVN war halt nur die Granularität auf der Dateiebene und dann haben die halt gesagt, oh, Datei XY wurde auf Server so und so verändert und dann haben die dir nochmal die drei Stände präsentiert, der oder zwei Stände, ganz nee, eigentlich nur zwei Stände.
Zwei.
Die Version vom Server und deine Änderung.
Richtig.
Und bei JIT ist man eben so, oder da ist es im Prinzip ähnlich, man hat den eigenen Stand, das ist das, was nach den Ist-Gleichs folgt und das andere, der Stand vom Server kommend, das ist das, was auf dem vor den Ist-Gleichs ist. Mhm. Also zwischen den Kleiner-Gleich und Ist-Gleich. Ja. Und da kann man, muss man dann eben entscheidend, was sind die relevanten Änderungen oder wie führt man das halt zusammen.
Okay.
Das ist das, was händisch passieren muss.
Hm.
Aber da gibt es auch zum Beispiel wunderschöne Merge-Helper im Rahmen von Emacs zum Beispiel.
Also wenn ihr gleich noch ein neues Betriebssystem dazu lernen wollt, dann nutzt Emacs.
Ach so, ja, wir hätten vielleicht erwähnen müssen, also um JIT nutzen zu können, müsst ihr das Betriebssystem Emacs starten.
Genau.
Genau, nee, es ist, es gibt, also jedenfalls unter Windows wurde dieses KDIF 3 innerhalb dieses JIT-Pakets schon mitgeliefert.
Mhm.
Und das fand ich auch, wenn man dann ein bisschen verstanden was hat, was Fenster A und Fenster B ist, dann kann man sich da auch schön schnell durcharbeiten und sagen A, B und dann eben auf die Art und Weise eben das Gesamtergebnis zusammenbauen.
Wobei ich sagen muss, dass ich, also mir passiert das relativ selten gefühlt, dass es wirklich so einen Konflikt gibt. Und ich, also so jetzt auch so nach meinem Gefühl, gucke ich dann jedes Mal erstmal ins Handbuch, was ist ihr mein und was ist der und also diese Schlagwörter, die es da gibt, da muss dann immer erstmal überlegen. Und meistens, also ich versuche dann erstmal so die Git-Mittel zu nutzen und stelle dann fest, verstehst du, ich öffne die Datei und gucke mir das an und sage, okay, alles klar, so und so muss es gemacht werden und fertig.
Ja. Das sowieso. Also ich mache auch die Konfliktauflösung in der Datei. Mhm. Also ich habe mich mittlerweile daran gewöhnt, was eben dieses Vor und hinter dem Ist gleich bedeuten soll. Und das finde ich auch angenehmer, intuitiver mittlerweile, als mir irgendwelche großartigen Gedanken zu machen, wie, also mit externen Programmen oder sowas
da.
Ja.
Genau.
Genau. An der Stelle ist auch wieder ein lustiges Feature von JIT mit zu erwähnen. Denn es passiert, also wenn man intensiv mit Git arbeitet, mit diesen Branches und immer wieder mal so eben auch versucht, Sachen zusammenzuführen, also so ein Merge vorzunehmen, dann kommt es eben häufiger zu den gleichen, echt zu den identisch selben Konflikten. Und deswegen hat man sich bei Git irgendwann mal einfallen lassen, re. Ein nettes Programm, was da heißt Record Resolved Resolution. Also zeichne die gefundenen Lösungen auf. Und das habe ich
Reuse Record Resolution.
Oh, Mist.
Nah dran.
Also wenn man einmal einen Konflikt aufgelöst hat, legt dieses Programm, also das muss man auch aktivieren in der Config, dann legt es im Hintergrund einfach das Ergebnis dieser Konfliktauflösung ab. Und dann, wenn man auf den identischen Konflikt wieder trifft, kopiert einfach das wieder die Lösung hin. Hm. Fertig, aus. So dass man an der Stelle nur noch sagen muss, abhaken.
Ja, richtig.
Und das sind solche verschiedene, ich fand auch von dem wenn man sich bei Git die Entwicklung des von Git selber angeguckt hat, sind eben neue Probleme aufgetreten. Es sind eben wieder diese Merge-Konflikte waren da wesentlich häufiger und nerviger als mit anderen Systemen, also als zum Beispiel bei Subversion. Aber man hat dafür eben auch wieder neue geschickte Lösungen gefunden, um dieses um das zu lösen. Also um dieses Problem der häufigen Merge-Konflikte anzugehen. Genau.
Ja. Ich überlege bloß, wenn das Motorrad jetzt hier draußen vor dem Fenster stehen bleibt, dann...
Ja, das schwingen wir nochmal.
Wir schreien also einfach aus dem Fenster, ey, wir machen eine Aufnahme weg hier.
Richtig. Oder werfen irgendwas runter. Der steht vor seiner Garage.
Okay. Wird also demnächst reinfahren. Ja, genau. Und jetzt, also... Was vielleicht, ich glaube, was wir noch nicht so in der Tiefe besprochen haben, es kann jetzt auch sein, dass wir irgendwie eine Änderung gemacht haben und stellen fest, funktioniert nie.
Genau.
Und jetzt will ich das wieder zurückspielen. Und da gibt es ja bei Git auch irgendwie, also man kann einen Reset machen und einen harten und einen weichen und so weiter. Was ist denn das eigentlich? Was ist ein Soft Reset und was ist ein Hard Reset? Und oder wie kann man da vorgehen, wenn du jetzt sagst, ich will die Version nicht mehr haben, die da hier rumliegt?
Genau. Also ein Reset ist wirklich ein Reset, ein Rücksetzen. Mhm. Und dann ist die Frage, was will man zurücksetzen? Und da kann man von verschiedenen Dingen sprechen. Also dieser Hard Reset ist praktisch den Inhalt des Dateisystems zurücksetzen plus den Inhalt des Staging-Bereichs plus den Inhalt des aktuellen Branch-Zeigers, also mein Head. Oder im Prinzip diesen Master, den ich da hin und her schiebe. Und diese, ein Soft-Reset ist, glaube ich, ist eben genau nur diesen Branch-Zeiger zurückzusetzen und diesen zwischen, ich weiß gar nicht mehr, wie der jetzt heißt, aber der zwischen Soft und Hard ist dann, setze den Branch-Zeiger zurück und den, und den Stash, diesen Staging-Bereich, um dann um dort den nur diese beiden Bereiche auf den entsprechenden Stand, den man angibt. Wenn man nichts angibt, ist es halt so der letzte Zustand, aber man kann eben auch jeden x-beliebigen anderen Zustand. Und damit verändert man praktisch, also kann man auf diese einfache Art und Weise schon mal irgendwie so die Historie verändern. Eine andere angenehme Art und Weise war auch, was auch bei Zeiten schon mit bei Git dabei war, war, dass man an der Commit-Option ein Amend angeben konnte. Dass man Git Commit Amend sagen konnte, um den letzten Commit nochmal zu manipulieren. Um die Beschreibung zu ändern oder wirklich inhaltlich.
Ja. Also kann ich mich erinnern, dass ich glaube, dass bei ETC Keeper war das so eine Empfehlung, glaube ich. Wenn ich mich also richtig erinnere, dass also ETC Keeper ist so eine Idee, dass man das gesamte ETC-Verzeichnis unter Linux in Git reinwirft. Und wenn man da, also zumindest nach meiner Erinnerung, dass sozusagen den ersten Commit macht, stellt ETC Keeper fest, oh, da ist ja noch gar keine E-Mail-Adresse gesetzt worden und gar kein Nutzer, sondern da steht irgendwie root at localhost da. Und da gibt es sozusagen den Rat, dass man jetzt bitte mit hier git config, username und user E-Mail sagt, wie man heißt und was die E-Mail-Adresse ist und dann bitte git commit minus minus amend und tralala machen. Und da, also da ist mir das so aufgefallen, dass es das gibt und dass es wirklich also auch empfohlen wird, das dringend zu machen. Und dann wird quasi einfach die bisherige Historie einfach überschrieben und gesagt, hier, das ist immer der nicht Herr root at localhost, sondern admin at rechner na xyz.
Aber nicht die gesamte Historie, sondern dieses Amend greift nur den letzten Commit an, genau.
Sicher?
Ja, ganz sicher.
Okay, na gut, dann ich hätte gedacht, dass es irgendwie ein paar Schritte weiter zurückgehen kann, aber gut, ich kann mich auch durch.
Das sind so die einfachen Sachen. Es gibt dann, also um eventuell, weil ich es nämlich auch gerade gesehen hatte, bei dem Git Reset gibt es noch in, der Zwischenzustand hieß Mixed, hier sehe ich es jetzt gerade, bei dem Reset gab es nämlich auch noch die Option Patch. Das ist sehr interessant, habe ich nämlich auch erst die Tage entdeckt, dass auch Checkout die Option Patch hat. Bei in Checkout heißt, also kann auch wieder vielerlei heißen, heißt, ich kann einen kompletten Wechsel des Branches machen. Ich kann aber auch Teile eines Branches, also eines Trees, rausholen. Also das ist das, wenn man dann so diesen hinter den beiden Bindestrichen dann das entsprechende Objekt angibt. Und da kann man auch bei Checkout mit minus P oder minus, minus minus Patch rangehen und kann an der Stelle die gezielt sagen, was man geändert haben will. Das war ist also praktisch, wenn man auch da wieder anfangen will und möchte sich gewisse Änderungen aus fremden Commits reinpicken. Also das ist dann kein Picken auf Commit-Ebene, sondern sozusagen auf ein Picken auf Zeilenebene, was da möglich ist. Und gerade hatte ich eben entdeckt, das wusste ich auch noch nicht, dass Reset auch diese Option Patch hat. Und da kann man wahrscheinlich punktuell nur einige Zeilen zurücksetzen auf irgendwelche Zustände. Ja, woher man, also woher oder wohin man die resettet.
Also das ist auch in der Tat so ein interessanter Punkt. Also da gibt's, also wenn man so die Git Manpages mal sich anguckt, gibt's also viele Befehle mit unglaublich vielen Optionen und da kann man sehr viel Zeit investieren und das mal sich genauer dann noch angucken. Also es gibt ja auch diese normalen Git-Kommandos, die wir jetzt hier gehabt hatten, mit Git, Init, Add und Commit und so weiter. Das, was sozusagen das Alltagswerkzeug vielleicht ist. Und ich glaube, früher hieß das irgendwie Git Porcelain Commands oder sowas, also die, wo man eben auch wieder Elefant im Porzellanladen viel zertrümmern kann, aber auch viel eben draus lesen. Ja. Also ich denke so an Git Reflog zum Beispiel.
Ja, das könnte man auch mal noch mit erklären.
Also, wo man halt wirklich, also noch viel direkter quasi mit Git arbeiten kann und da sich interessantere Informationen nochmal rausziehen kann. Also da gibt es also auch hier bei Git nochmal so eine Unterscheidung zwischen, sagen wir mal, allgemein gültigen Befehlen und diesen, ich sag mal, diffizileren Befehlen vielleicht.
Na, die Porzellanbefehle sind einfach die guten, die heiligen Befehle, die auch in dem Sinne eine stabile API haben, auf denen man andere Programme aufsetzt. Das ist so von der Systemarchitektur ist Git auch interessant gebaut. Die haben nämlich auch da gesagt, sie machen so eine Kernbibliothek, in der sie eben dieses Porzellan haben, diese Hauptbefehle. Und viele dieser Befehle, die man so hat, sind zusammengesetzt aus diesen anderen Befehlen. Also dass unter Umständen Git Commit ist eigentlich auch schon wieder eine Komplexoperation aus einem Git lade den aktuellen Zustand des, des Arbeitsverzeichnisses in diesen Staging-Bereich. Mist. Dafür fällt mir jetzt der Befehl nicht ein, welcher das ist. Aber dann geht es im Prinzip weiter. Dann gibt es einen Git Commit Tree als internen Befehl und verschiedene andere auch, mit, sodass einfach diese Befehle, mit denen man nach außen hin arbeitet, sehr häufig wirklich auf interne, also auf Kernbefehle aufsetzen. Und das auch interessant, wie man das bei Git so entwickelt hat, weil man da natürlich, wenn man sich so schichtenmäßig vorstellt, dann kann man in diesem äußeren Orbit wesentlich flexibler, wesentlich schneller mal an irgendwas rumbasteln und man behält aber einen stabilen Kern in dem ganzen System. Genau. Interessant, weil, also einerseits war mir jetzt noch mit eingefallen zu diesen Änderungen an etwas und das, wie du jetzt gesagt hast, wenn ich festgestellt habe, oh, die E-Mail-Adresse, die stimmt in allen sämtlichen vorigen Commits nicht, da hat Git interessanterweise eingeführt Filter Branch. Das ist auch ein cooles Werkzeug. Ja. Auch ein bisschen schwierig zu bedienen und man kann da auch richtig schön das Ganze zu schießen. Aber bei Git ist eben auch definitiv immer noch der alte Zustand da. Also unter Umständen muss man dann einfach nur den richtigen Reset machen und man hat einfach allen Schaden wieder geheilt oder alle Änderungen in dem Sinne wieder rückgängig gemacht. Und mit diesem Filter Branch kann man Skripte angeben, die für jeden Commit ausgeführt werden oder Variablen setzen, die dann im Prinzip sich auf jeden Commit auswirken. Und damit kann man sagen, eben hier mal Filter Branch und in allen 50 Commits entferne Dateien, die Großbuchstaben haben. Das ist eine Operation, die kann man in keinem anderen also Subversion oder sowas ist das grundsätzlich also schwierig, äußerst schwierig. Aber von diesen Operationen, das ist nichts, was man irgendwie zweimal in der Woche oder sowas macht, aber irgendwann erwischt einen das und erfreut man sich, dass es sowas gibt. Dass ich so einen Filter-Branch habe, über den ich dann an diversen Stellen vollautomatisiert die Objekte bearbeiten kann.
Ja. Und wie ist das dann? Kriegt dann, also ist das quasi wie ein neuer Commit, der dann ausgeführt wird jeweils? Also das heißt, es die ganzen Objekte kriegen auch neue Char.
Genau. Ja. Genau. Das ist ja von der Definition inhärent, weil sich irgendwie ändert sich in diesem Commit was und es wäre keine Prüfsumme oder ja, es wäre keine Prüfsumme, wenn sie das gleiche Ergebnis liefern würde.
Ja, also das heißt auch, wenn ich jetzt versuche da, also jetzt eine neue, also ein Git Pull sozusagen mache oder Git Fetch, dann kommen da nochmal vieles an Änderungen auf mich zu.
Kommt nicht unbedingt vieles auf Ende.
Also je nachdem, ja, natürlich.
Es kommt bei dir ein Konflikt, wo es heißt, der neue Zustand vom Surfer ist kein Nachfolger deines Zustands, genau deines Zustands. Was soll ich tun? Ja. Und meist ist es dann, dass man es draufhaut oder das regulär prüft oder wie auch immer. Aber man hat dann im Prinzip die Möglichkeiten, dann damit umzugehen.
Wir hatten ja vorhin schon über Word-Dateien gesprochen. Und also wenn man so an diese diversen Office-Dateien denkt, die haben ja die unangenehme Eigenschaft, linear zu wachsen, so mein Eindruck. Also gerade so die PowerPoint-Präsentation, da, also vom Hörensagen weiß ich, dass es da PowerPoint-Präsentationen mit mehreren 100 Megabyte bis Gigabyte Größe gibt. Und jetzt könnte man natürlich auch auf die Idee kommen, das in das Git reinzuwerfen und ich meine, Git dürfte damit auch keinerlei Probleme haben, wie ich hoffe, weiß ich nicht. Aber was natürlich dann, also mal angenommen, du hast jetzt irgendwie so ein paar Gigabyte PowerPoint-Präsentationen drin und dann sitzt du irgendwie im Zug an so einer wackeligen Internetverbindung oder nimmst dein Handy raus, dann sagt der eventuelle Provider, übrigens, du hast hier nur, keine Ahnung, 300 Megabyte noch frei. Da wird es schwer, das zu machen. Oder, naja, wenn man dann irgendwie mal 3 Meter raus aus einer Großstadt ist, dann ist eh noch nach Edge. Ja. Also sozusagen, es gibt da ein Problem. Und was ich da eben ziemlich cool finde für so große Dateien, ist so ein Git-Teil, was LFS heißt, Large File Support. Mhm. Und da kann ich sozusagen große Dateien in das Git reinwerfen. Und wenn ich aber die auschecke, sozusagen mit normalem Git-Befehl, sage hier Git check, Git clone oder Git pull oder irgend sowas, dann kommt die Datei nicht mit, sondern da kommt quasi nur sozusagen, also ich habe in meinem Repository den Dateinamen, da steht dann irgendwie große Präsentation. Keine Ahnung, wie pptx als PowerPoint. Aber in der Datei, wenn man sich die anguckt, da steht irgendwie nur eine, so eine SHA-1-Summe und ich glaube ein Datum und also stehen nur ein paar Zeilen an Informationen, mehr ist da nicht. Und das heißt, das Repository kann ich relativ schnell auschecken und kann damit auch arbeiten. Mhm. Aber wenn ich natürlich jetzt, also wenn ich diese eine große Datei brauche, dann kann ich eben Git LFS anwerfen und sagen, hier Git LFS, bitte zieh jetzt auch noch die Dateien, die dahinter liegen, und dann bräuchte ich natürlich wieder die Verbindung. Mhm. Das heißt, ich kann aber erstmal mit dem Repository arbeiten, und wenn ich jetzt mit der großen Datei nicht arbeiten muss, dann kann ich immer noch so mit kleinen Dateien arbeiten. Und ich habe das bei einem im Speziellen, da liegen halt große PDF-Dateien drin, die aus dem LaTeX raus erzeugt werden, und liegt die LaTeX-Quelle und die Bilder und so weiter alles mit drin und auch das erzeugte PDF, was dann auch mehrere Megabyte groß ist. Und das ist eben auch so, dass, also in der Regel will man halt mit dem LaTeX arbeiten, was nur ein paar Kilobyte sind. Mhm. Und dann mache ich halt einfach hier mein, was auch immer, halt klonen, pull und so weiter. Und kann die LaTeX-Dateien bearbeiten, kann das committen und so weiter. Und wenn ich dann irgendwann mir doch mal das resultierende PDF-Erzeug angucken will, dann muss ich halt dann doch das LFS sagen und sagen, bitte zieh mir jetzt auch noch die große Datei. Mhm. Dann kommt die halt auch mit. Aber das ist halt auch nochmal so eine kleine Nettigkeit, wie ich finde, dass man eben nie unbedingt die Dateien sofort mit reinladen muss.
Ja, also das ist so ein bisschen das Problem beim JIT, da diese Historie im Standardfall vollumfänglich ist, ist das auch ein riesiges Ding unter Umständen. Und angefangen hat das, glaube ich, mit solchen Geschichten, dass Leute CD-Images einfach ins JIT geworfen haben. Da weiß ich allerdings nicht so genau. Ich habe nämlich auch mittlerweile schon von schönen Algorithmen gelesen, die Unterschiede innerhalb von Dateien ausgleichen können. Also, dass man da, es läuft letztendlich darauf so ein bisschen darauf hinaus, man baut so lange einen Block zusammen, bis der Block eine bestimmte Eigenschaft hat, und ab da an setzt man wieder an und kann dadurch wieder einen neuen Block aufbauen. Auf diese Art und Weise findet man immer wieder also gleiche Anfänge und gerät dann immer wieder in dieselben Muster rein, womit man die entsprechenden Blöcke durch die Deduplizierung einfach nur noch einmal speichert. Hm. Und ich weiß nicht genau, wie gut das im JIT umgesetzt ist. Auf alle Fälle war das in der Anfangszeit eben das riesige Problem. Da hat einer sein CD-Image erzeugt, hat dann in der CD wieder eine Datei geändert, wuff, und schon war das wieder in neuer, megamäßig großer, neues Objekt. Hm. Und das diese Repositories sind dann wahnsinnig schnell einfach explodiert. Ja. Bis dahin, dass man diese Probleme hat bei einem Doc, also wo im Hintergrund ein ZIP liegt, oder wenn das auch TAR-GZ sind, wenn das gezippte Dateien sind, also komprimierte, dann verändert sich mit einem Byte innerhalb der Datei, innerhalb des Inhalts eine Änderung, der komplette Außen. Und da kann man dann kein Diff effektiv mehr richtig drüber machen, sondern es sieht immer wieder komplett neu aus. Oder auch JPEG. JPEG sind ja auch solche Sachen, die sind in sich komprimiert und dementsprechend ein Pixel irgendwie geändert, erzeugt oftmals eine komplett andere Datei, was natürlich JIT dann einfach vor riesige Herausforderungen stellt und daher eben auch solche Systeme, die diese Großobjekte auslagern. Ja. Einfach.
Genau. Und also was mir jetzt auch gerade noch so mit eingefallen ist, so wenn ich so an Bereich Software denke, das ist mir in der Vergangenheit halt auch schon passiert, dass ich Software hatte, so, und mir die auch aus dem Git genommen habe die kompiliert, verwendet und die hat einen Fehler. Und ich wusste aber sozusagen, dass ich die Software schon mal ohne diesen Fehler halt verwendet habe. Und das heißt, irgendwo zwischendrin in der Entwicklung hat irgendjemand mal einen Fehler eingebaut. Und jetzt könnte man natürlich naiverweise hingehen und sagen, okay, jetzt habe ich die Version, die aktuelle Version, jetzt gehe ich einen Schritt zurück, guck, da ist da ein Fehler da, okay, nee, auch noch nicht, gehe wieder einen Schritt zurück und das mache ich so lange, bis ich irgendwann mit den Fehler mal gefunden habe. In meinem Fall war es am Ende effektiv so, dass ich irgendwo, also ich habe mir Versionen der letzten 4 Jahre damals, glaube ich, angeguckt. Und der Fehler war auch wirklich weit, weit in der Vergangenheit. Mhm. Also ich hätte da durchaus länger sitzen können. Ich meine, am Ende hat mich das ganze Ding auch zwei Tage gedauert, gebraucht. Und das ist also, was mir eben da hier bei Git gefällt. Es gibt dieses Git bisect. Also kann ich bisektieren. Also bisect machen, und dann kann ich halt dem Git sagen, hier, das ist meine gute Variante. Also das ist die Version, die ist meinetwegen die gute, das ist die schlechte Version. Und dann macht Git quasi letztlich auch so einen Algorithmus, dass es letztlich sozusagen nicht Schritt für Schritt für Schritt zurückgeht oder von hinten nach vorne läuft, weil da habe ich im Moment auch nichts gewonnen, sondern was er macht ist, also er guckt sich die erste und die letzte Version an, nimmt ungefähr die Mitte raus und gibt mir dann die mittlere Version, also und sagt, hier, guck dir die mal an. Und dann meine Arbeit war das eben dann, das zu kompilieren wieder, zu testen, zu gucken, funktioniert das, kann ich den Fehler damit auslösen? Nein, und dann je nachdem, was halt gerade war, sage ich dann Git, da war der Fehler drin oder da war er halt nicht drin. Und dann macht Git halt sozusagen, geht halt dann, also grenzt das dann die Bereiche so weit ein, bis es dann irgendwann eine Version rausgefunden hat, gesagt hat, hier bei dem Git, bei dem Commit mit der Version XYZ, da muss der Fehler eingebaut worden sein. Und das ist halt eben auch sowas, da kann ich dann zu den Entwicklern gehen und sagen, hier, an der Stelle, das hat mir mein Git gesagt, ist das Problem, und dann kommt schon Fehlerbeschreibung und so weiter, und dann können die dann sich das genau angucken und sagen, okay, da muss wohl das Problem herkommen, beziehungsweise vielleicht sehe ich dann das auch mit meinen Kenntnissen schon, wo der Fehler dann da liegt. Und also finde ich halt für mich eine wesentliche Arbeitserleichterung, wenn ich halt auch so ein bisschen mal da mithelfen will bei der Entwicklung. Und dann kann ich halt genau sagen, okay, ab der Version XY, da tritt der Fehler auf, bitte guckt euch das mal an. Beziehungsweise seht dann, okay, da ist das offensichtlich falsch gemacht worden, kann vielleicht dann nochmal ein Patch mitliefern.
Oder manchmal hat man auch, ist der Fehler von Dateien, von irgendwelchen Daten abhängig, die man nicht rausgeben will. Also, ja, was weiß ich, mein PGP-Schlüssel erzeugt einen Absturz oder sowas. Da möchte ich dem nicht irgendwie meinen PGP-Schlüssel hinsenden. Und ist mit diesem Bisect ein sehr schönes Werkzeug gekommen. Grundsätzlich, dieser Algorithmus lässt sich auch auf andere Art und Weise ausführen, aber JIT waren irgendwie so mit die Ersten, die das praktisch umgesetzt haben, weil sie eben ja auch die Möglichkeit genau hatten, durch diese Historie zu springen. Also an beliebige Stellen in dieser gesamten Kette zu springen und auch intelligent vorzugehen. Also bei den Merges oder sowas sich in die richtige Richtung zu bewegen.
Richtig. Und also wenn ich mich richtig erinnere, waren das so 12 oder 13 Bisection-Schritte, die ich machen musste. Und das ist also, wenn ich jetzt so richtig im Hinterkopf hochrechne, müssten das so 4.000 bis 8.000 Versionssprünge gewesen sein.
Also das ist ja im Prinzip das Prinzip der Intervallhalbierung, dass man da auf Logarithmus n Laufzeit kommt. Und das kenne ich auch, dass du irgendwie gesagt bekommst, hier, wir müssen irgendwie 12.000 Commits durchsuchen. Genau. Und dann sagt er, ja, das dauert so in etwa bei 16.
Da müssten es halt 15 Schritte dann sein.
Ja, genau. Ja.
Wenn ich mich jetzt nicht verrechnet habe. Aber zumindest ist
es genau, also managebar. Eben, in einem Bereich oder sowas, wo man problemlos hinkommt, bis dahin, dass es auch Bisect Run gibt, wenn man also dieses ganze Testen programmatisch machen kann, also dass man dafür schließlich ein kleines Skript schreibt. Wenn es einfach um so eine Frage geht, Aufruf mit Parameter XY führt zu einem Segfault. Das lässt sich super leicht irgendwie in ein Shell-Skript umsetzen. Genau. Und dann einfach kompilieren, ausführen, passenden Rückgabewert und damit, also damit das Skript geschrieben, JIT bisect run Skript, zwei Tage später oder sowas wiederkommen. Dann hat er sich eben durch x Versionen durchgeackert, durch diese 12, 15 Versionen durchgeackert. Und da steht dann eben hier, mit dieser Version tritt der Fehler das erste Mal auf.
Genau.
Hm. Also das ist auch ein cooles Feature, was reingekommen ist, was in dem Sinne auch die Arbeit erleichtert.
Hm. Hm.
Und wenn wir jetzt schon so bei diesen Durchspringen durch die Historie sind, es gibt ja auch dieses Rebase. Mhm. Also ursprünglich war Rebase einfach, dass man gesagt hat, ich möchte den jetzigen Stand oder die Kette von Commits, was weiß ich, die letzten 10 Stück oder sowas, an eine andere Stelle verpflanzen. Also wenn man das jetzt mal so brachial übersetzt, rebasieren, also den Ursprung einfach verändern. Aber
ich habe ja irgendwo die deutsche Variante, Neuerden heißt das.
Okay, Neuerden.
Hm. Genau, also du möchtest gerne was Neuerden.
Ja, also mir ist schon dieser Begriff Erden und Basieren, das ist, aber ich glaube, das ist intuitiv, wenn man zu jemandem sagt auf der Straße, ich möchte mal etwas umerden oder etwas Neuerden.
Hm. Ja.
Gut. Aber das große Mitleid an die armen Engländer, die mit diesen ganzen Begriffen tatsächlich in ihrer Sprache gequält werden.
Ja, ja.
Also wir können uns ja glücklich schätzen, dass wir das nicht ständig übersetzen, sondern einfach als neue Worte hinnehmen. Genau, hier sehe ich nämlich auch gerade, es wurden Dinge gegabelt.
Ja, genau. Oder Repository hier finde ich auch sehr schön. Die Lagerstätte.
oh ja. Das ist natürlich.
Aber das ist halt so eine, also irgendjemand hat das mal probiert, sozusagen ins Deutsche zu übersetzen.
Hm.
Also gibt es sozusagen eine richtig deutsche Variante, eine saarländische, sächsische und schwäbische. Und der hat dann auch hier unten so Dialoge gemacht und hat gesagt, also hier kannst du den Zweig, den ich gerade umgeschrieben habe, ziehen und zum Deppendrehkreuz drücken. Und da kann man jetzt sich überlegen, was das heißt. Also das Deppendrehkreuz ist GitHub. In dem Fall. Oder
ja,
dafür habe ich eine neue Lagerstätte eröffnet, mach sie an und nimm dir den Entwicklungszweig. Wobei, das kann man vielleicht noch verstehen. Also eine neue Lagerstätte, also ein neues Repository hat er geöffnet. Mach sie an, heißt vermutlich klonen sie. Also klonen, also das wäre ja nachmachen ist klonen.
Mhm.
Ach nee, mach sie nach, stimmt, hier steht auch mach sie nach.
Mhm.
Und nimm dir den Entwicklungszweig, das heißt, geh in den Development Branch.
Mhm.
Also, ja.
Das ist spaßig.
Oder nein, drücke das gleich zum Meister im Ursprung. Ja, aber also, okay, also das, ich habe schon unterbrochen, du wolltest was neu erden.
Genau, ich wollte was neu erden, was an sich nicht so wirklich interessant ist und so viel passiert, aber man hat an dieses Rebase ein Interactive noch angehangen, dass man an diesen Rebase auch eingreifen konnte, was er bei diesem Umschreiben tatsächlich macht. Man hat dann eine Liste bekommen, man bekommt dann eine Liste bei Rebase Interactive und führt die einzelnen Commits jeweils Befehle. Man kann einfach sagen, das Ding soll gepickt werden, einfach übernommen werden. Man kann auch diverse Commits miteinander verquetschen, also zusammenführen mit einem Squash. Man kann sogenannte Fix-Ups auf Commits ausführen. Man kann im Nachhinein auch ein Revert vornehmen. Das ist echt ein, also das ist für mich so das meistgenutzte Arbeitsmittel mit, neben dem einfachen Commits, weil ich an dieser Stelle sehr oft auch anfange, das was du vorhin mit diesem Stash beschrieben hattest, das mache ich mittlerweile alles, dass ich diese Ideen und sowas in Commits, ich habe dann meine spezielle Notation, dass ich immer in dieser ersten Zeile da mit spitzen Klammern To-Do hinschreibe oder eben Revert. Wenn ich zu faul bin, einfach, ich habe meine ganzen Änderungen zusammen, ich habe meinen Commit fertig, aber ich habe doch keinen Bock, irgendwie da eine Dokumentation zu schreiben. Also das reizt einen dann nicht noch, wenn man sich geistig so ergossen hat in dieser Codearbeit. Und aus dem Grunde schreibe ich dann eben hin in spitzen Klammern Revert und weiß im Prinzip, bevor ich das Ding rausgebe, muss ich hier nochmal über die Commit-Beschreibung drüber gehen. Und in dem Zusammenhang ist wirklich dieses Rebase Interactive wahnsinnig nützlich. Ich habe das bei mir mit auch wirklich auf einen Alias gelegt. Also nur so eben als Nebentipp mit, bei JIT kann man auch innerhalb von JIT sich Aliase vergeben. Und da kann man viele Optionen auch gleich mit dran packen. Eben das, bei mir gibt es dann Rebase Interactive und dann noch etliche Sachen hinten dran. Und ich habe dann in, so dass ich nur noch am Ende sage, G, Leerzeichen R, Enter. Und da beginnt der Spaß.
Ja.
Und da haben sich viele, viele Sachen nämlich schon verändert in ich kenne es, also da gab es Quash und FixUp gab es da noch gar nicht. Da hatte ich schon das Rebase Interactive verwendet. Aber mittlerweile gibt es nämlich zum Beispiel auch, dass Merges automatisch reproduziert werden. Solche Sachen.
Reproduziert oder rebased?
Nee, sie werden reproduziert. Also okay. Der Merge, wie er damals passiert ist, kann man da auch wiederholen, also nochmal machen. Genau. Und vielleicht noch, um einen netten Knoten ins Hirn zu produzieren zum Schluss, Jitreflog. Das finde ich ist nämlich auch eine sehr interessante Geschichte. Und zwar muss man sich da mal irgendwie mega frei machen von dem Ganzen und sich überlegen, dass wenn man eine Änderung vornimmt, eben so eine Historie entsteht. Also der Commit folgt auf diesen Commit und folgt auf diesen Commit, dass man so eine Kette baut. Was passiert aber eben, wenn man zum Beispiel einen Commit verändert? Dann hat zwar dieser neue Commit den Vorgänger-Commit, aber parallel entsteht eben so auch eine Kette, man kann so eine Linie zeichnen, durch die Commits der, der Zeit. Und das ist eben Reflog. Reflog ist so eine kleine Zeitreise, die man vornehmen kann und kann dann auch Commits erreichen, die tatsächlich nicht mehr in irgendeiner Kette liegen, aber die einfach in einer historischen Linie liegen. Also das ist eine andere Dimension, die man dann plötzlich aufspannt. Nicht diese tatsächliche Commit- und Arbeitsstände-Version, sondern man macht plötzlich so eine Kette auf, wie hat sich der Zustand dieses Master-Branches verändert, also dieses Master-Zeigers. Oder dieser Head-Zeiger, der existiert, wie ist dessen Historie? Und das kann man natürlich eben auch wieder begreifen als eine Abfolge von Commits. Und flippdiwupp hat man wieder diese ganze übliche JIT-Notation, also von diesen Objekten und diesen ganzen Zusammenhängen, die auf der Basis, also im Grunde definiert sind, im Kern von JIT. Und an der Stelle hat man dann die wieder die ganzen Arbeitsmöglichkeiten. Man kann plötzlich Diffs machen zwischen eben verschiedenen Punkten. Das ist das so nur zum Einstieg, also so noch mit als Punkt, was über genau diese Add-Zeichen, wenn ich sage Master Add geschwungene Klammer 1, 2, 3, 4, 5 oder Master Add geschwungene Klammer Datum und solche Sachen dann erreichen kann. Oder mit log-g. Mit log-g kann ich mir auch eben die Historie, also nicht die also nicht das Log der gemachten Änderung, die Änderungshistorie angucken, sondern den zeitlichen, eben diesen Reflog angucken.
Okay.
Also das ist so, wenn man so in dieses JIT-Universum eintaucht und sich diese Sachen alle anguckt, so dieses, diesen Kern, diese Objekte und was man dann darauf aufgebaut hat und was dann so an Abstraktionen eben wie mit Verzeichnissen, Dateien und das dann so Commits zusammenbasteln und dann darüber dann Branches erzeugen, auch diese Tags, alles, das ist echt Wahnsinn, was so von einem theoretisch abstrakten Blickpunkt da alles drin steckt.
Genau. Ja, also das, also gerade Reflog fand ich auch für mich immer hilfreich, wenn ich mal irgendwelche Sachen verloren habe. Also wenn irgendwas verschwunden war und ich konnte es nicht mehr wiederfinden. Und das in dem Reflog steht es halt dann drin. Und dann hat man eben immer diese, was du schon sagtest, diese ID. Und mit dem kann man dann halt irgendwie mit diesem Teil dann auch noch reden. Und das ist halt unglaublich hilfreich.
Ja.
Genau. Ja, und das, also wie gesagt, das war vielleicht so ein erster Einstieg in Git oder so ein Überblick. Und wer das noch nicht getan hat, solle also hiermit anfangen, sich tiefer mit Git zu beschäftigen.
Genau.
Und was wir jetzt ganz ausgelassen haben, sind natürlich so die Werkzeuge, die dann drauf aufbauen. Also ich meine, es gibt ja jetzt sozusagen die einfachen GUI-Werkzeuge wie GitK oder Tick oder aber dann eben auch so sowas wie GitHub, mit dem man dann interagieren kann, wo es dann auch so für die Kommandozeile sowas wie Hub gibt und wo ich dann GitHub ansteuern kann. Und also gibt es ja dann noch also viel weiter.